Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 50. Folge von Justitias Töchter, dem Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahmen und deshalb hört ihr in dieser Folge unbekannte Stimmen an der Moderation. Ich bin Amelie Schillinger, ich arbeite seit 3 Jahren hinter den Kulissen von Justitias Töchter und bin außerdem frisch gebackene stellvertretende Geschäftsführerin beim Deutschen Juristinnenbund. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute die Ehre haben, Justitias Töchter moderieren zu dürfen, und zwar gemeinsam mit meiner Kollegin
Emmy Pehr. Ich studiere Jura an der Humboldt-Universität in Berlin und bin studentische Mitarbeiterin in der DJB-Geschäftsstelle. Hier unterstütze ich die Öffentlichkeitsarbeit des DJB mit dem Schwerpunkt Podcast-Redaktion und Schnitt. Und auch ich bin sehr froh, heute mitmoderieren zu dürfen.
Heute geht es um die 2 Frauen, ohne die es Justitias Töchter nicht geben würde. Sie sind genau genommen Justitias Mütter und Töchter gleichzeitig. Unsere Moderatorin Dana und Selma. In den vergangenen 5 Jahren haben sie mit ihrer Stimme, ihren Fragen, ihrem Engagement über diesen Podcast feministische Perspektiven in die rechtspolitische Debatte gebracht. Sie haben spannende Gäste eingeladen und wichtige Themen auf den Punkt gebracht. Und heute drehen wir den Spieß mal um. Dana und Selma sind heute zu Gast bei Justitias Töchter. Wer sind die beiden eigentlich? Was hat sie geprägt? Welche Momente aus den letzten 50 Folgen sind ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Das und vieles mehr erfahrt ihr heute.
Bei Justitias Töchter hat es ja gute Tradition, unsere Gästinnen ausführlich vorzustellen. Und ich darf mit dir beginnen, liebe Selma. Selma, du bist aufgewachsen in Thüringen und hast von 2010 bis 2015 Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin und der Universität in Genf studiert. Im Anschluss an das erste Staatsexamen warst du beim NSU-Untersuchungsausschuss, NSU II, des Deutschen Bundestages tätig. Von 2016 bis 2017 hast du als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder am Lehrstuhl von Professorin Eva Kocher gearbeitet. Im Referendariat am Kammergericht Berlin hast du Stationen unter anderem bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, der Abteilung für LGBTI-Hasskriminalität in der Staatsanwaltschaft Berlin und dem Bundesverfassungsgericht absolviert. Von 2019 bis 2024 warst du Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht von Professor Dr. Florian Rödel. Deine Promotion befasst sich mit privatrechtlichem Diskriminierungsschutz. Seit 2025 bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht bei Dr. Yvonne Ott. Nun zu deinem Engagement im DJB. 2017 hast du gemeinsam mit Dr. Lucy Chebut und der lieben Dana den Arbeitsstab Ausbildung und Beruf im DJB wieder ins Leben gerufen. Von 2017 bis 2021 warst du Vorsitzende des Arbeitsstabs. Und natürlich hast du 2020 mit Dana zusammen diesen Podcast gegründet und betreibst ihn seither. Abgesehen vom DJB engagierst du dich vor allem zum Thema Mietenpolitik bzw. Mietrecht. Du bist gerade auch mit der Gründung einer Law-Klinik Wohnraum-Mietrecht an der FU befasst, die zum Wintersemester 25/26 an den Start gehen soll. Und außerdem bist du seit einigen Jahren auch Mutter eines Kindes. Liebe Selma, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und dass wir hier heute zu Gast sein dürfen. Das ist super seltsam, oder Dana?
Es ist aber auch mega ungewohnt. Aber es ist eine ganz tolle, mausige Einleitung und Einführung gewesen durch euch.
Ja, liebe Dana, du hast Rechtswissenschaft und Genderkompetenz in Hamburg studiert. Dein Rechtsreferendariat hast du am OLG Celle absolviert, unter anderem mit einer Station am Bundesverfassungsgericht. Promoviert hast du bei Professorin Ulrike Lemke zum Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung. Deine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Von 2014 bis 2022 warst du als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ab 2020 als Habilitandin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und seit dem Wintersemester 2022/23 lehrst und forschst du nun an der Universität Rostock. Deine Forschungs- und Interessenschwerpunkte liegen dabei im Verfassungs- und Verwaltungsrecht und du warst auch schon mehrfach zu Forschungsaufenthalten im Vereinigten Königreich, wie man so schön sagt, in England. Kommen wir nun zu deinen Mitgliedschaften und Ehrenämtern. Und hier musste ich direkt kürzen, weil das gibt ja auf keine Kuhhaut. Alle fragen sich, wie du das machst. Für den Verein Junge Wissenschaft im öffentlichen Recht warst du von 2015 bis 2021 Mitglied der Redaktion des JUWIS-Blogs, von 2019 bis 2022 stellvertretende Vorsitzende und bist seit 2021 Mitglied des Editorial Board. Und seit 2024 bist du Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Kommen wir zu deinem Engagement in unserem geliebten DJB. Du bist Mitglied seit 2013. Von 2015 bis 2019 warst du Mitglied der Kommission Verfassungsrecht, öffentliches Recht, Gleichstellung. Und gleichzeitig von 2017 bis 2021 Mitglied des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf. Seit 2015 warst du Mitglied des Landesvorstandes in Hamburg und von 2019 bis 2024 auch die Vorsitzende in Hamburg. Außerdem warst du Vizepräsidentin des DJB von 2021 bis 2023 und natürlich bist auch du eine der beiden Mütter von Justitias Töchter. Schön, dass du da bist und dass wir heute moderieren dürfen.
Vielen Dank, dass ihr das macht und danke für die schöne, ausführliche Vorstellung.
Ja, heute wollen wir unseren HörerInnen ja etwas näher bringen, wer ihr seid und was euch bewegt. Und deswegen wollten wir euch erstmal eine sehr grundlegende Frage stellen. Und zwar, warum wolltet ihr eigentlich Jura studieren?
Ja, also bei mir war das Jurastudium ehrlich gesagt so ein bisschen eine Verlegenheitsentscheidung. Also es war gar nicht so, dass ich das schon ganz lange vorhatte. Also ich wusste schon, ich will studieren, aber ich wusste eigentlich noch nicht genau was. Und ich habe mich dann für 10 oder 15 unterschiedliche Studiengänge in unterschiedlichen Städten beworben. Und dann sind halt so nach und nach die Absagen und die Zusagen gekommen. Und dann war Hamburg Jura dabei. Und dann war es so ein bisschen eigentlich so eine Entscheidung auch für Hamburg. Und dass ich natürlich irgendwie unter anderem auch Jura spannend fand. Aber ich war jetzt, hatte noch keine so ganz klare Vorstellung oder ich hatte jetzt nicht vorher ein juristisches Praktikum oder sowas gemacht. Sondern ich dachte, das ist irgendwie interessant. Da kann man sich für Gerechtigkeit einsetzen und hat irgendwie später viele Möglichkeiten, dann in unterschiedlichen Berufen vielleicht zu arbeiten. Aber ich hatte vor allen Dingen noch so gar keine Vorstellung darüber, wie das genau abläuft. Also ich wusste auch nicht, was das heißt, dass man Staatsexamen macht oder dass dann noch ein Referendariat später kommt. Das ist mir dann erst so in den ersten Wochen des Studiums, ehrlich gesagt, so klar geworden. Deswegen eine Verlegenheitsentscheidung, aber auch eine glückliche Fügung, weil ich doch sehr zufrieden bin mit der Studienwahl.
Und was waren deine Top 3 von den anderen 15 Studiengängen, für die du dich so beworben hast?
Also ich hatte mich für irgendwas beworben, was so in Richtung Kommunikation und Journalismus ging. Das hätte ich auch sehr spannend gefunden. Dann dachte ich lange Zeit, dass ich sehr gerne Zahnmedizin studieren wollen würde, was im Nachhinein betrachtet eine sehr komische Idee war, weil ich überhaupt null Feinmotorik habe. Und dann hatte ich mich vor allen Dingen noch für Sozialwissenschaften und Soziologie beworben. Und da hatte ich auch länger überlegt und genau, habe dann aber irgendwie auch im Jurastudium schnell gemerkt, dass man da ja auch durchaus die Möglichkeit hat, noch so ein bisschen links und rechts auch einfach andere Veranstaltungen zu besuchen.
Okay, Selma, wie war das bei dir?
Bei mir war das vielleicht ein bisschen ähnlich. Also ich habe bevor ich Jura studiert habe, schon einiges ausprobiert dann auch. Also mir ging es ähnlich wie Dana. Ich wusste, ich möchte studieren, aber wusste nicht so richtig was und habe mich dann auf so ein recht breites Studium beworben und das auch angetreten erstmal, nämlich Nordamerika-Studien. Ich hatte ein Auslandsjahr in den USA verbracht als Schülerin und da war irgendwie noch so ein Interesse da und habe das, glaube ich, genutzt, um so mein Nebenfach zumindest ungefähr 4-mal zu wechseln in der Zeit und aber noch vor dem Bachelor zu merken, das ist es irgendwie nicht. Also es war irgendwie einfach zu breit. Also man hat da irgendwie alles machen können, das war auch interessant, aber ich hatte am Ende das Gefühl, ich habe eigentlich nichts so richtig gelernt. Das heißt, die Wahl des Studiums Jura war schon getragen von dem Wunsch, wirklich was zu lernen und irgendwie sowas wie ein Handwerk zu können. Aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch ein, dass das Einzige, was ich damals zu wissen glaubte, war, dass ich unbedingt Journalistin werden möchte. Nicht, dass ich auf dem Weg dorthin irgendwas unternommen hätte, was mich dem Ziel näher gebracht hätte. Aber ich dachte dann auch, okay, es kann auch nicht schaden, wenn man irgendwie Jura kann. Und ich muss ehrlich sagen, also erstens wie Dana, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Also auch dieses Staatsexamen. Und ich habe mich sehr darauf eingestellt und ich glaube, das war rückblickend sehr gut, dass ich es wahrscheinlich hassen werde. Also ich habe es nun wirklich nicht aus Interesse studiert und das war, glaube ich, gut, weil ich dann total überrascht wurde vom Fach. Also mich hat es dann relativ schnell doch ziemlich interessiert und irgendwie lag es mir auch. Also ich habe mich auf zwei Sachen eingestellt, nämlich einerseits, ich würde es total uninteressant finden und ich würde vermutlich sehr, sehr schlecht darin sein. Und das war dann irgendwie beides nicht so richtig der Fall und bei mir war es auch so, dass ich rückblickend sagen würde, Zufall, aber irgendwie Volltreffer. Also ich habe es eigentlich vom Fach her immer sehr gerne studiert.
Und das ist ja auch ein entscheidender Hinweis, dass ihr beide auch so ein bisschen mit Journalismus oder so geliebäugelt habt. Und here we are. Und jetzt auch ein Podcast.
Ja, und natürlich ist es bei Jura schon auch, glaube ich, so gewesen, dass jetzt jedenfalls so in meinem privaten Umfeld, glaube ich, von den vielen Ideen, die ich so hatte, das vielleicht auch so am ehesten gepusht wurde, ohne dass jetzt jemand in meinem privaten Umfeld groß irgendwas über Jura wusste. Ich komme ja aus einem Arbeiterhaushalt, aber ich hatte so den Eindruck, dass da alle so dachten, ja, okay, mit Jura kann man dann halt Rechtsanwältin werden. Also das ist ein guter Beruf. Also ich glaube, dass das vielleicht auch so mit unterschwellig eine Rolle gespielt hat, dass ich da vielleicht so das beste Feedback irgendwie auch so vernommen habe aus dem Privaten.
Mhm. Ich finde es auch einen entscheidenden Hinweis, dass ihr so beide gesagt habt, ihr wusstet da gar nicht so richtig, wo das dahin führt mit dem Examen und so. Und dann habt ihr euch da wiedergefunden und ihr habt ja auch gemeinsam mit Lucy Chibut und anderen den Arbeitsstab im DJB wiederbelebt, Ausbildung und Beruf. Wie kam es eigentlich dazu und wie lief das so ab? Und wir haben uns auch gefragt, kennt ihr euch eigentlich daher? Vielleicht, Selma, du warst die Vorsitzende. Kannst du uns das mal erzählen, wie das ablief, diese Wiederbelebung?
Also vielleicht erstmal, woher kennen wir uns eigentlich? Wir wurden einander vorgestellt bei einem FJT.
Der Feministische Juristentag.
Genau, der Feministische Juristentag. Und möglicherweise war es auch einer meiner ersten, also jetzt fast 10 Jahre her. Und wir wurden einander vorgestellt, weil ich irgendwann eine Beobachtung gemacht hatte, nämlich, dass dieses Jurastudium durchaus sehr stark mit Stereotypen arbeitet, und zwar in juristischen Sachverhalten. Und ich hatte dann so die Idee, da müsste man doch mal was dagegen machen. Und dann wurde mir Dana vorgestellt, denn Dana hatte zu dieser Zeit nämlich ein sehr spannendes kleines Forschungsprojekt schon am Laufen, und vielleicht kannst du davon berichten, Dana.
Ja, also ich war da, glaube ich, gerade mit gestartet oder hatte gerade die Idee, dass ich mir in Hamburg Ausbildungsfälle anschauen wollte, genau aus den Gründen, die Selma genannt hat, dass ich auch so in der Examensvorbereitung, muss ich da gewesen sein, gemerkt habe, also irgendwie diese Stereotype, das ist irgendwie alles kein Zufall, findet sich in allen Lehrbüchern, ist irgendwie super nervig, es regen sich auch durchaus einige drüber auf, aber es ändert sich einfach nichts, auch in den aktuelleren Auflagen nicht. Genau, und irgendwie dazu wollte ich was machen und habe dann so eine Idee gehabt, einfach mir mal systematisch Fälle anzuschauen aus dem Examensvorbereitungskurs von der Uni Hamburg. Und dann habe ich damals noch die Bucerius Law School über die Gleichstellungsarbeit so ein bisschen mit ins Boot geholt. Und irgendwie hatten wir dann so die Idee, ja, könnte man im DJB nicht eigentlich auch was dazu machen? Also wäre das nicht eigentlich für so Forderungen genau der richtige Ort. Und dann sind wir, glaube ich, einfach zu dritt mal zu Maria Wersig, unserer damaligen Präsidentin, gegangen und haben ihr das so gepitcht.
Ja.
Und meinten so, ja, müsste man da nicht eigentlich mal so einen Arbeitsstab zu einrichten? Und dann hatte sie uns darauf aufmerksam gemacht, dass es so einen Ausbildungsarbeitsstab theoretisch schon gibt in der Satzung, der aber seit einigen Jahren irgendwie inaktiv war. Und dann haben wir den reaktiviert.
Ja. Und ich glaube, wir hatten damals zwei Anliegen, nämlich das eine war, das hast du ja auch mit der Studie verfolgt, einerseits so ein bisschen das besser zu untermauern und die Struktur sichtbar zu machen. Und die andere Idee war, dass wir ein Tool schaffen wollten, wo man sich auch beschweren kann, beziehungsweise das auch nochmal sichtbar machen kann, also so ein Community-Tool. Und daraus ist die üble Nachlese entstanden, damals noch als Blog. Jetzt gibt's den Insta-Account, wo man was einreichen kann. Und beim Deutschen Juristinnenbund war vielleicht auch noch uns ein Anliegen, das Ganze auch auf so eine feministisch-rechtspolitische Agenda zu heben und nicht nur so als so ein bisschen so ein Problem, ja, da beschweren sich ein paar Jurastudierende, sondern zu sagen, ja, nee, das geht hier auch um die juristische Ausbildung. Es geht auch darum, wen bilden wir wie aus. Und es ist deswegen auch ein feministisches Thema und auch ein rechtspolitisches, was auch eine gewisse Aufmerksamkeit verdient in der Politik.
Und das war ja damals ein Tumblr, der Blog. Wir waren die Tumblr-Girl-Generation.
Ja, der Blog, ich weiß nicht, gibt es den noch? Also was weiterlebt, ist üble Nachlese auf Instagram.
Genau.
Die sind ja auch sehr lustig und sie machen das sehr schön, die Kollegin. Und ihr seid dann weitergegangen. Ihr habt dann vermutlich beide promoviert. Wollt ihr uns da einmal kurz erzählen, worum ging's eigentlich?
Ja, also ich habe ja zum Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung promoviert. Und ich glaube auch vielleicht so ein bisschen aus dieser Frustration heraus des Jurastudiums. Also ich fand das Studium toll. Ich fand die Examensvorbereitung nicht so toll. Und ich fand eigentlich immer das am allerbesten, was in anderen Fakultäten stattgefunden hat. Und in der Examensvorbereitung fand ich es dann sehr quälend und habe aber irgendwie gemerkt, ich habe ja auch Spaß gehabt an vielen Inhalten und eigentlich würde ich mich jetzt mit diesen gerne mal wieder näher beschäftigen. Und deswegen habe ich dann irgendwann in der Examensvorbereitung schon gemerkt, eigentlich wäre es ja richtig cool, zu einem spannenden Thema zu promovieren, bevor ich dann wieder ins Referendariat gehe und quasi wieder so ein bisschen der ganze Pflichtstoff kommt. Und dann hat sich da eben glücklicherweise auch die Möglichkeit aufgetan, bei Ulrike Lemke zu promovieren, die damals, als ich studiert habe, eine der ganz wenigen Junior-Professorinnen für Legal Gender Studies war. Und genau, und ich habe dann irgendwie in verschiedene Richtungen gedacht. Ich wollte auch mal ganz kurz zu Parité promovieren, das stand auch mal im Raum, und wollte mich dann aber strukturell mit Sexualität auseinandersetzen, sexueller Selbstbestimmung als Aspekt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Also ich wollte was Grundrechtliches machen und hatte irgendwann die Inzestentscheidung des Bundesverfassungsgerichts gelesen. Und in dieser Entscheidung spricht das Bundesverfassungsgericht das erste Mal von einem Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und ich fand das total spannend und wollte irgendwie wissen, was heißt das genau, und habe dann in die Kommentare geschaut und da relativ wenig gefunden, beziehungsweise da ist auch so ganz viel durcheinander gegangen. Also da hieß es dann, ja, sexuelle Selbstbestimmung, das ist so das Recht von transgeschlechtlichen Menschen, dass die auch geschützt sind in ihrer Persönlichkeit. Und ich dachte mir irgendwie so, na, sind ja vielleicht schon irgendwie unterschiedliche Dimensionen, der Schutz der Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, sexuelle Selbstbestimmung. Genau, und deswegen habe ich mich dann damit auseinandergesetzt.
Und Selma, wie war das bei dir?
Ja, also bei mir, ich musste erst auf die Idee gebracht werden, zu promovieren. Eigentlich hatte ich das immer für mich selbst ausgeschlossen und ich glaube, die Erfahrung war, weil ich das Hausarbeitenschreiben im Studium nicht besonders genossen habe. Und auf die Idee zu promovieren hat mich tatsächlich Eva Kocher gebracht. Und dann kam es so, dass ich ein Thema mir irgendwie so zuflog. Also sie meinte, lies doch mal so ein bisschen rechts und links. Und ich hatte damals schon gemerkt, dass ich mich für das Zivilrecht, also das Privatrecht, interessiere. Und das war auch kein so ganz leichter Prozess, weil alle coolen Girls natürlich im öffentlichen Recht unterwegs sind. Und ich hatte dann so ein bisschen so einen Identitätsfindungsprozess und dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin aber irgendwie Zivilrechtlerin und da gibt es ja das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also das AGG, was Diskriminierung im Zivilrechtsverkehr verbietet. Und ich beobachtete dann, als ich da so ein bisschen zu las, dass es damals, als es verabschiedet wurde, 2006, sehr heftige Gegenreaktionen gegen dieses Gesetz gab. Aus der Wissenschaft heraus, aber auch aus der Politik heraus. Aber ich fand besonders interessant, wie stark die Rechtswissenschaft darauf reagierte. Also es wurde dann davon geschrieben, dass das Gesetz das Ende der Privatautonomie bedeutet, dass es eine Tugendrepublik der Jakobiner einführt. Besonders gut hat mir gefallen, dass ein Professor meinte, dass der Totalitarismus dadurch zurückkommt. Also so ganz alarmistische Gegenreaktionen. Und ich fand das erstmal interessant. Ich war erstmal so, Und so kam ich dann erstmal zu dieser Frage, so warum war das so und wie viel ist da möglicherweise dran? Und ich habe mich dann damit beschäftigt, zu schauen, wie verhält sich das Ganze eigentlich zum restlichen Privatrecht oder zum etablierten Vertragsrecht, wie wir es kennen, und habe dann in meiner Dissertation eine Rekonstruktion vorgenommen dessen, was eigentlich dieses Diskriminierungsverbot ist, und bin zum Ergebnis gekommen, oder das ist hoffentlich der Ertrag vielleicht der Arbeit, zu zeigen, dass es mit den Grundstrukturen des Zivilrechts und auch mit dem freiheitlichen Grundbegriffen das Zivilrecht sehr gut vereinbar ist, wenn man nicht mehr diskriminieren darf im vertraglichen Verhältnis. Es ist gar nicht so freiheitsfeindlich, wie ihr es glaubt, sondern wir können uns alle entspannen. Es ist eigentlich schon immer da gewesen. Also das Zivilrecht ist weniger getragen von dieser Idee, jeder ist sich selbst am nächsten und es ist letztlich ein Recht des Stärkeren, was da dominiert, sondern es gibt da auch Strukturen, die zeigen, wir haben schon immer ein auf Rücksichtnahme gerichtetes Zivilrecht, und da passt es sehr gut rein, dass wir nicht mehr diskriminieren dürfen.
Liebe ich, wenn man Leute befragt zu ihrer Promotion, da kommt immer richtig viel, wenn man sich jahrelang damit beschäftigt hat.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Sei mal, mittlerweile bist du ja nun wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht, und da haben wir uns auch gefragt, was machst du denn da so? Und wie dürfen wir uns das genau vorstellen?
Ja, also erstmal muss ich vielleicht mal auch erzählen, wie es dazu kam, weil das ist eigentlich auch eine DJB-Erfolgsgeschichte. Also ich war ja im Referendariat schon am Bundesverfassungsgericht als Referendarin, so wie Dana auch, und habe da die Einblicke schon ganz super spannend gefunden. Und dann, ich war damals bei Susanne Bär, die war damals noch Bundesverfassungsrichterin, und ich lernte dann meine jetzige Chefin, nämlich Dr. Yvonne Ott, auch Bundesverfassungsrichterin im ersten Senat, kennen im Wege des DJB Connect. Also sie war meine Mentorin. Und ja, so lernten wir uns kennen, und dann jetzt ein paar Jahre später, nach Auslaufen des Mentoring-Programms, hat sie mich dann letztes Jahr angerufen und mich gefragt, ob ich gerne als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu ihr kommen möchte. Und das hat sich sehr gut gefügt, weil ich gerade meine Diss abgegeben hatte und außerdem es so ein geheimer Wunsch war, jemals wieder zurückzukommen ans Bundesverfassungsgericht. Aber das sind ja die Dinge, wie wir wissen, die sich nicht gut planen lassen. Also eine sehr glückliche Fügung. Also da nochmal Shoutout ans DJB Connect. Und ich mache das auch deswegen transparent, weil es ist Vitamin B gewesen letztlich, wie ich da hingekommen bin.
Aber auch ein gutes Match wahrscheinlich von dem Matching-Team von DJB Connect.
Absolut.
Von den Beisitzerinnen im Bundesvorstand.
Vielen Dank nochmal an Antonia Altunian, die das, glaube ich, gematcht hat. Genau, und was macht man da als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesverfassungsgericht? Also jede Bundesverfassungsrichterin, jeder Bundesverfassungsrichter hat üblicherweise 4 wissenschaftliche Mitarbeitende, die ihnen im Wesentlichen zuarbeiten. Und die tägliche Arbeit besteht darin, dass wir die Entscheidungen vorvotieren. Also wir bekommen die Akte, den Fall, die Verfassungsbeschwerde in 99% der Fällen, schauen uns die an und machen einen Entscheidungsvorschlag im Wege eines Votums. Und bei kleineren Sachen, also bei kleineren Verfassungsbeschwerden, die sind so zwischen, sagen wir, 20 und 50 Seiten lang. Aber es gibt dann auch die großen Senatsverfahren. Das sind dann die Verfahren oder die Verfassungsbeschwerden, die in den Senat gehen, weil sie neue Rechtsfragen aufwerfen. Das können dann auch durchaus mal Voten sein von 200 bis 400, 500 Seiten. Also man schreibt da durchaus auch dicke Bretter. Und was heißt, man bereitet die Entscheidung vor. Also danach geht es natürlich erstmal an die Chefin. Die muss dann erstmal überzeugt werden vom eigenen Entscheidungsvorschlag. Das klappt auch nicht immer. Und dann muss natürlich entweder die Kammer, also wenn es eine Kammerentscheidung ist, die 2 anderen Kolleginnen und Kollegen das dann noch mittragen oder halt der gesamte Senat. Und wenn es in den Senat geht, dann entwickelt das sowieso eine Eigendynamik. Also ich will damit sagen, ich bereite das vor, ich bereite den Fall auf, ich mache einen Entscheidungsvorschlag, aber natürlich am Ende entscheiden die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts.
Spannend. Danke. Ja, liebe Dana, du bist jetzt Juraprofessorin. Darunter können sich die meisten was vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie machst du das eigentlich mit deinen ganzen Ehrenämtern? Wir haben uns gefragt, was ist dein Trick? Hast du einen Trick? Wie machst du es? Also ich denke immer, du hast den Zeitumkehrer von Hermine. What is it?
Ich schließe mich dieser Frage an.
Naja, es ist ja ein Teil des Privilegs, des Berufs, den ich jetzt ausfüllen darf im Moment als Juniorprofessorin, dass man schon sehr viel entscheiden kann über die Gestaltung der eigenen Zeit. Ne? Also ich bin quasi dafür angestellt und werde als Beamtin dafür bezahlt, ne, vom Steuerzahler, letztlich zu forschen und zu lehren. Und die Lehre ist natürlich irgendwie das, was so festgelegt ist, wo irgendwie klar ist, in welchem Rahmen das passiert an der Universität. Und das macht mir auch ungemein viel Spaß und ich stecke da auch gerne viel Zeit rein, um das auch hoffentlich gut zu machen und hoffentlich auch eben mit dem Anspruch zu machen, über den wir auch schon gesprochen haben, so ein bisschen die Räume mehr zu öffnen für kritisches Denken, für feministische Perspektiven, also nicht so beim rein dogmatischen stehen zu bleiben und auch interdisziplinär sich mit dem Recht zu beschäftigen, wo ich in Rostock wirklich einen tollen Ort für gefunden habe. Daneben ist eben die andere große Aufgabe, die Forschung. Und ich persönlich finde halt, dass man in der Position als Professorin neben diesen beiden großen Aufträgen auch so den ganzen Bereich der Wissenschaftskommunikation, des Austausches auch gesellschaftspolitisch oder das Wirken auch gesellschaftspolitisch auch mit reinnehmen kann. Und ich finde schon, dass man da in so einer Funktion, auch in dieser Rolle, das nochmal ausfüllen kann, dass man sich eben genau überlegt, quasi, wo biete ich jetzt mein Wissen an? Also das ist ja auch Teil, also es ist Teil meines Forschungsverständnisses jedenfalls, auch Wissenschaftskommunikation zu betreiben und eben nicht nur irgendwo zu sitzen und Archivaufsätze zu schreiben, die sich dann exakt niemand, außer vielleicht das Bundesverfassungsgericht hoffentlich dann mal oder irgendwie sehr interessierte Fachkollegen anschauen, sondern für mich gehört es eigentlich dazu, auch ein bisschen breiter über diese Themen nachzudenken. Und deswegen ist dieses ehrenamtliche Engagement für mich schon auch ein Teil meines Verständnisses der Profession Juraprofessorin. Das kann man natürlich auch anders sehen. Also so wie ich es verstehe, gehört es dann für mich eben auch mit zu meiner Zeitplanung und zu meinem Zeitmanagement dazu, dass ich mir für diese Dinge auch Zeit und Raum nehme. Aber das kann man natürlich auch ganz anders gestalten. Und dann muss man natürlich irgendwie einfach ein bisschen fleißig sein, auch wenn man verschiedene Dinge schaffen will. Und ich glaube, da mache ich einfach gerne auch viel.
Aber jetzt so einen Trick hast du nicht. Also ich habe gestern zum Beispiel gelernt, Jutta Limbach, die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, die ist immer um 5 Uhr morgens aufgestanden und hat von 5 bis 6 erstmal gelesen. Kein da habe ich mich gefragt, wann hat sie geschlafen? Also bist du so ein Nachtmensch?
Nee, nein, kein Trick.
Keine Tricks.
Ich arbeite viel, aber jetzt auch nicht so völlig abwegig, glaube ich. Also das glaube ich auch nicht. Und also es ist schon gut, morgens zu starten. Also ich habe ja noch so ein kleines Habilitationsprojekt auch, was mich derzeit begleitet. Und also das ist vielleicht schon sowas. Ich mache morgens immer als erstes eine halbe Stunde, die heißt die halbe Stunde habil.
Mhm.
So. Und das ist immer gut, um mal so ein bisschen reinzukommen, dass man auf jeden Fall da auch Stück für Stück irgendwie dranbleibt an diesem Projekt. Und wenn es dann mehr wird als eine halbe Stunde, ist super. Aber wenn nicht, dann hat man zumindest sich einmal am Tag gedanklich damit beschäftigt.
Okay, also das ist das Erste, was passiert.
Das
halte ich schon für einen Trick.
Das ist vielleicht ein kleiner Trick.
Ich möchte zu den Tricks nochmal kurz einhaken, Dana, wenn ich darf. Also ich beobachte einige Tricks, weil diese Frage, Amelie, ich stelle sie mir auch. Ja, ich arbeite jetzt schon relativ lange mit Dana einigermaßen eng zusammen. Und ich habe beobachtet zum Beispiel, dass du einen Hack hast, nämlich relativ schnell antworten auf E-Mails. Du erledigst so Sachen einfach weg, wenn sie reinkommen. Das ist nämlich zum Beispiel was, das schaffe ich nicht besonders gut. Jetzt kannst du sagen, nur kannst auch sagen, liebe Selma, das mache ich nur bei dir. Nee, das wird, aber Amelie sagt, sie hat diese Erfahrung auch gemacht.
Ja.
Das führt dazu, dass du hast dein Postfach auf Null in der Regel. Sie hat ihr Postfach auf Null.
Mhm. Ja. Ja. Aber es kostet natürlich auch Zeit. So, aber E-Mail-Postfach auf Null ist schon gut. Kann ich schon empfehlen.
Kurz für euch, das war jetzt der Teil zu euch, zu eurer Vita. Dann wollen wir jetzt auch noch über Justitias Töchter sprechen, wie es dazu kam. Und da haben wir dann auch Fragen von unseren Hörerinnen. Und da gehen wir jetzt wieder rein.
Jetzt haben wir schon ganz viel über euch als Personen erfahren. Und jetzt würde ich gerne noch mal ein paar Sachen wissen zu Justitias Töchter. Und zwar zunächst einmal, wie kam es überhaupt zur Gründung von Justitias Töchter?
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt Shoutout an Maria Versich nochmal aussprechen. Denn es gab diese Idee, die entstand so im Rahmen des Arbeitsstabs zwischen Dana und mir. Wir dachten, wäre es nicht fantastisch, es gäbe einen feministischen Jura-Podcast. Wir haben beobachtet, es gab immer mehr Jura-Podcasts. Wir haben auch beobachtet, sie wurden bespielt von Männern. Und wir dachten, das muss es doch eigentlich geben. Und gleichzeitig auch so in dem noch damals stärkeren Befund als heute, es gibt irgendwie eine große Nachfrage oder ein Interesse an feministischen Jura-Inhalten. Das konnten wir beobachten, weil der Feministische Juristentag auf einmal sehr gut besucht war und eine große Nachfrage bestand. Und wir dachten, das könnte man doch über so einen Podcast vielleicht irgendwie die Inhalte, an denen Interesse besteht, regelmäßig irgendwie bespielen. So war die Lage. Wir waren so, wir haben total Bock und absolut keine Zeit dafür. Und dann kam Corona und ein Anruf von Maria.
Genau, weil wir hatten ihr das wohl vorher schon mal irgendwann so gepitcht. Und genau, und dann kam so ein bisschen von Maria die Idee, ist jetzt nicht vielleicht der Zeitpunkt dafür.
Naja, ich glaube, es war eher so, jetzt ist der Zeitpunkt, Leute.
Stimmt, es passiert
jetzt. Es passiert jetzt. Wir nehmen circa die nächste Woche auf. Ja. Wir machen das einfach. Und ich war so, wow!
Genau, aber es war genau das Richtige. Und dann, also es ist ja rückblickend betrachtet, auch wir haben ja einfach im Mai 2020 die erste Folge aufgenommen. Also es war ja wirklich kurz oder quasi aufgenommen und dann ist sie auch direkt rausgegangen. Das war ja wirklich kurz, nachdem eigentlich diese Corona-Lockdown-Phase gestartet hatte. Und wir haben dann, Shoutout auch nochmal an meine Schwester.
True, Vivian Valentina.
Genau, die ist Journalistin. Und dann war natürlich irgendwie naheliegend, okay, wen können wir da jetzt nochmal fragen? Wer kann uns da Tipps geben? Und dann habe ich meine Schwester gefragt. Ich war mit ihr beim Sport und habe sie danach dann so festgehalten. Und dann waren wir noch essen. Und dann habe ich sie so gefragt, was müsste man eigentlich, wenn man einen Podcast jetzt produzieren wollte, alles darüber wissen? Und dann hat sie uns so ein paar technische Sachen auf jeden Fall mitgegeben und war so, ja, und dann braucht ihr im Prinzip so einen Ablauf und Rubriken. Und dann haben wir sehr kurzfristig gebrainstormt. Und das ist, finde ich, sehr lustig, weil bis heute ja der Grundaufbau so besteht, wie wir es damals spontan gebrainstormt haben, ne? Mit dem Einleitungsgespräch zwischen uns, mit wir haben dann eine Gästin und dann gibt's irgendwie diese Rubrik der feministischen Fundstücke, die ja auch bis heute so heißen und dann ging's los.
So ist es und auch unsere Arbeitsabläufe haben sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Wir arbeiten mit den gleichen Programmen, wir arbeiten mit dem gleichen etwas chaotischen Pad jedes Mal. Man muss sagen, dass sich vielleicht die Vorbereitungszeit etwas reduziert hat. Also am Anfang haben wir schon noch, also ich für meinen Teil mich auf jede Folge akribisch vorbereitet, war tierisch aufgeregt und so weiter. Und das hat sich dann doch etwas professionalisiert in dem Sinne, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr wissen, worauf es ankommt.
Ja, und dann war es einfach irgendwie echt so ein bisschen auch eine witzige, glückliche Fügung, dass es dann so spontan irgendwie alles funktioniert hat, dass das technisch irgendwie alles funktioniert hat. Dann war so, ja, okay, wir bräuchten noch einen Jingle. Dann haben wir noch Inga Schuchmann gefragt. Die hat uns nochmal eben schnell so einen kleinen Jingle produziert, nochmal an so einem Nachmittag. Und dann, genau, ging es irgendwie auch schon los. Also es ging wirklich alles außerordentlich schnell. Und was ich auch komisch finde, ich habe da nämlich heute auch drüber nachgedacht, als ich hergefahren bin, also auch so zeitlich ist es irgendwie auch nochmal so einigermaßen absurd. Ich habe da gerade angefangen, Anfang März war meine Rechtsanwaltsstation, ich war ja Referendarin da, die war gerade rum und es begann die Tauchphase zum März. Das heißt, ich war ja in der Hochphase, auch mein Examen zu schreiben. Also ich glaube, ich habe im Juni auch einfach mein Examen geschrieben dann. Also irgendwie auch so ein total abwegiger Zeitpunkt, einen Monat vorher einen Podcast zu starten. Aber
ganz normaler
so Warner-Move.
Also meine Meinung, ganz normales
ganz normale Übersprungshaltung.
Ganz normales Warner-Verhalten und auch ganz normales Maria-Wersig-Verhalten. Ja. Wir machen das jetzt.
Ja, wir machen das jetzt.
Ja.
So.
Ja.
Ja, also ich hätte das, glaube ich, niemals gemacht, wäre das nicht, wäre dieses Maria-Wersig-Verhalten nicht, ist nicht stattgefunden. Es wäre immer so geblieben, man müsste coole Idee, so wie es immer viele coole Ideen gibt, aber halt leider überhaupt keine Zeit. Also es hat genau das gebraucht eigentlich.
Total.
Ja.
Machen
und
einfach.
Ja. Trotzdem, die erste Folge, ich habe sie mir nie wieder angehört und werde sie mir nie wieder anhören können. Und wehe, ihr habt irgendwelche Snippets daraus mitgebracht, weil... Es war wirklich, also ich muss sagen, es war schon echt das Aufregendste, eines der aufregendsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ja, I don't wanna go back.
Schauen wir mal, was wir hier noch so alles in unserem Pad drin haben.
Ja, jetzt kommen wir zu einer Frage eines Hörers.
Moin, mich interessiert, was ihr in den letzten 5 Jahren Podcast übereinander gelernt habt, was ihr vorher noch nicht übereinander wusstet. Liebe Grüße aus Rostock.
Das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich würde erstmal sagen, ich habe auf jeden Fall ganz viel über dich gelernt, weil wir ja vorher, also wenn man so auf einer ganz anderen Ebene nochmal so eng zusammenarbeitet. Und ich glaube, ich habe einfach viel nochmal über so deinen politischen Weitblick auch gelernt und auch so über die Art zu fragen, weil du schon irgendwie immer noch so einen größeren, finde ich, politischen Kontext hast, oder ich verliere mich, glaube ich, manchmal so sehr in diesen dann auch eher so uni-akademischen Zugriffen, und das ist was, was ich quasi über dich, aber von dir, glaube ich, auch versuche ein bisschen zu lernen.
Das ist ganz lieb. Ich glaube, viel von dem, was ich auch von dir gelernt habe oder über dich gelernt habe, kam hier schon zur Sprache. Also es führt nicht dazu, dass das Rätsel Dana für mich gelöst ist, weil ich habe immer noch die gleichen Fragen. Wie schafft sie das alles und woher holt sie immer wieder diese Energie und Resilienz aus sich heraus? Und ich glaube, was ich vor allem gelernt habe, ist, dass man oder wie unkompliziert und spaßbringend und wertschätzend man miteinander so eng arbeiten kann und auch, wo es sein muss, pragmatisch. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass wir jetzt das 5 Jahre zusammen machen und es einfach immer geflufft hat. So.
Ja.
Auch bei den Themen, also du steckst in manchen Themen einfach so wahnsinnig tief drin und ich weiß dann, okay, ich hatte keine Zeit, mich darauf vorzubereiten, Dana wird das Ding schon irgendwie schaukeln. Und ja, also...
Ich finde es auch voll schön, dass wir jetzt wieder so voll den Schwung und so haben mit dem Podcast, weil wir hatten natürlich auch zwischendurch mal eine Phase, wo wir beide einfach beruflich und auch an anderen Stellen extrem eingebunden waren und es uns, glaube ich, beide auch gestresst hat, irgendwie noch genug Zeit zu finden für den Podcast, und wo wir, glaube ich, auch immer mal wieder überlegt haben, lohnt sich das eigentlich gerade, aber genau, jetzt sind wir, glaube ich, wieder gerade voll drin und das macht sehr viel Spaß.
Voll, aber selbst in diesen Phasen war das auch okay.
Und ich finde auch, also ich finde, ihr matcht auch voll so euren Vibe. Also wie ich euch so kennengelernt habe, dachte ich erst so, huch, da ist manchmal erstmal ganz viel Chaos und ganz viel Wusel und dann auf einmal on point. Wenn ihr in Modus reingeht und dann zack, das funktioniert einfach richtig gut.
Eine weitere Hörerin möchte von euch wissen, in welcher juristischen Debatte oder Reform seht ihr aktuell das größte emanzipatorische Potenzial? Und was bremst diesen Fortschritt aus eurer Sicht am meisten?
Also mein erster Impuls, oder woran ich, glaube ich, als erstes denken muss, ich glaube, wo man wirklich noch am meisten emanzipatorisches Potenzial hat, ist in der Gestaltung von Arbeit, Arbeitszeit, Care-Arbeit. Ich glaube, es ist ein riesengroßes Thema und da gibt es, glaube ich, auch echt nicht die einfache Antwort und viele, glaube ich, Stellschrauben, an die man drehen muss. Aber da würde ich wirklich sagen, und da haben wir auch die Folge mit Theresa Bücker mal aufgenommen zu Zeitfragen. Ich glaube wirklich, Zeit, Arbeit, Care ist eins der ganz, ganz großen Dinger aus einer Geschlechter- und Gleichberechtigungsperspektive, weil es nicht gut läuft, weil es quasi in der Verteilung von Care-Arbeit in der heterosexuellen Zweierpaarbeziehung noch viel Potenzial gibt, wo natürlich irgendwie auch dran geschraubt werden könnte, indem die lieben Männer mal ein bisschen mehr machen würden. Aber natürlich, weil da auch ganz, ganz viel einfach strukturell ist, ne? Also wie soll man denn Kinder großziehen, nebenher berufstätig sein, da genug Zeit für finden, dann noch möglichst irgendwie Zeit für Ehrenamt und weitere Dinge haben? Das ist einfach mit der Arbeitsstruktur, die wir haben, so nicht möglich, oder ich sag mal jedenfalls nicht völlig unproblematisch. Und dann gehört natürlich auch die Bezahlung dazu, also bessere Löhne und so. Das ist natürlich auch ein Thema, was damit reinspielt. Teilzeitfalle für Frauen. Also ich glaube, das Thema hat so, so viele Facetten. Und da sehe ich gerade, dass es natürlich extrem ausgebremst wird durch die Politik. Ich habe da massiv Angst vor dem Backlash, der uns da gerade droht.
Ja, also ich habe dem überhaupt nichts zuzufügen, weil ich finde, das ist genau die Kernfrage gerade. Und der Ausbremser, den hast du ja selber schon genannt. Also wie wir gerade über diese Frage diskutieren, ist jenseitig. Also genau, es geht in die komplett falsche Richtung. Ich würde vielleicht nochmal stärker machen, auch die Frage der Umverteilung nochmal in den Blick zu nehmen, also sozusagen die materielle Dimension hinter der ganzen Geschichte. Also, und das ist eigentlich keine ernsthafte Diskussion gerade. Sie wird versucht, von links wieder ein bisschen stärker zu betreiben, aber es geht hier halt irgendwie auch um materielle Ressourcen und um die Verteilung von Geld. Und da stehen wir auch gerade sehr, sehr, sehr schlecht da. Ich meine, was es ausbremst, denke ich, sind die gleichen Dynamiken oder genau das, was halt jetzt irgendwie die Spitzenpolitik dazu treibt, zu sagen, ja, wir müssen eigentlich mehr arbeiten. Und ja, wenn das heißt, wir müssen mehr arbeiten, dann sind ja auch nicht die Manager-Spitzenverdiener gemeint, sondern halt irgendwie diejenigen, die ohnehin schon sich kaputt arbeiten zu einem Hungerlohn. Also ich glaube, man muss wirklich nochmal so die Klassenfrage ganz neu stellen.
Voll.
So, wir haben eine weitere Hörerinnenfrage. Die Hörerin hat auch viele Fragen. Da dürft ihr dann vielleicht eine pro Person aussuchen, die ihr beantworten wollt.
Hallo, mein Name ist Vanessa Imeri und ich studiere Jura im 8. Semester an der CAU Kiel. Und das sind meine Fragen. Welche rechtspolitischen Entwicklungen machen euch aktuell Hoffnung? Welches Gesetz würdet ihr am liebsten morgen abschaffen oder neu erlassen? Gab es ein Thema, das euch besonders viele Reaktionen positiv oder negativ eingebracht hat? Ich danke mich herzlich für den Aufruf.
Also welches Gesetz ich jetzt sofort abschaffen würde, das wäre auf jeden Fall die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Also ich meine, da stehe ich ja nun auch überhaupt nicht alleine mit da. Das sehen ja alle feministischen Verbände, die es gibt und mittlerweile irgendwie ja durchaus auch andere zivilgesellschaftliche Akteure so, dass man da auf jeden Fall nachjustieren muss. Und das wäre das Erste. Vorschläge liegen auf dem Tisch. Weg damit, rein ins Sozialrecht, Fragen dort klären. Das brauchen wir nicht.
Ja, kann ich nur mich anschließen.
Vielleicht, welche rechtspolitischen Entwicklungen machen euch aktuell Hoffnung? Is there hope?
Es ist ein schwieriger Zeitpunkt für Hope. Die neue Legislatur ist gestartet. Es gibt nicht viel Hoffnung. Nein, man darf da nicht zu pessimistisch rangehen. Ich glaube, wir müssen diese Zeit halt nutzen, um auch bei den großen, dicken Brettern, die wir zu bohren haben, vielleicht innerhalb der feministischen Zivilgesellschaft zu überlegen, welche Vorschläge können wir da noch ausarbeiten, um die Debatten am Laufen zu halten, um immer wieder daran zu erinnern und vielleicht im entscheidenden Zeitpunkt, wenn sich ein magisches Fenster öffnet, nochmal reinzugehen in die Debatten. Das hoffe ich schon. Aber ja, also ich meine, Hoffnung hat mir zuletzt dieser Gruppenantrag gemacht für Paragraph 218, ne, abschaffen. Aber der ist ja dann gescheitert. Deswegen ist es jetzt gerade nicht mehr so der große Hope-Moment.
Ja, ich würde, glaube ich, direkt wieder, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht kommt gleich der Bogen zu einer im engeren Sinne feministischen Take. Ich würde den Mietendeckel wieder einführen. Von mir aus auch auf Bundesebene und zwar auch aus dem Grund, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal wäre. Also erstmal würde es, glaube ich, die Mietbelastungsquote von so vielen Haushalten so senken, dass einfach eine spürbare Entspannung reinkommt. Und deswegen das, was ich vorhin gesagt habe, Klassenfrage neu stellen, jetzt mal im Kleinen gedacht, wäre ja weniger Futter vielleicht auch für dieses, wie ich finde, in weiten Teilen auch valide Gefühl von einer Vernachlässigung durch die Politik und einem wirklich täglichen Struggle, der nicht gesehen wird und der ist eben auch getrieben durch reale Armut oder halt in den Ballungszentren vor allem wegen einer zu hohen Mietbelastungsquote. Es gibt ja immer so starke Widerstände dagegen, aber ich glaube, wir müssen da einfach wahnsinnig umdenken, nämlich dass manche vermeintlichen Freiheitsbeschränkungen eigentlich das Bare Minimum eines solidarischen gemeinsamen Zusammenlebens sind, worauf wir uns als Gesellschaft eigentlich einigen müssten. Dass wir gemeinsam, also das sind ja einfach Fragen, die wir uns stellen müssen, so wie sähe vielleicht eine Gesellschaft oder ein Arbeiten, ein Wohnen, ein Leben aus, was lebenswert ist und was nicht dazu führt, dass viele an die Grenze ihrer eigenen Belastung gehen und daraus sich halt derart vielleicht vernachlässigt und abgehängt fühlen, dass auch dann Wahlentscheidungen getroffen werden, die zwar, wenn man genauer hinguckt, gegen die eigenen Interessen sind, aber getrieben sind von diesem Gefühl. Und das wäre deswegen ein Gesetz, was ich sofort wieder einführen würde, um ihm wirklich eine Chance zu geben, um zu zeigen, dass so etwas, ich würde denken, auch spürbar was bringt. Und davon ausgehend können wir halt über verschiedene vermeintliche Verbote, ich würde eher sagen, Unterstandards des gemeinsamen Zusammenlebens nachdenken.
Mhm. An dieser Stelle möchte ich Vanessa Emery auch nochmal herzlich begrüßen. Sie ist nämlich gerade eingetreten, habe ich gesehen. An dieser Stelle herzlich willkommen. Vielen Dank für die Fragen.
Ja, und außerdem hat uns noch eine Sprachnachricht mit Feedback und einem Wunsch erreicht.
Hallo ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum und vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich bin selbst zwar keine Juristin, höre ich aber trotzdem oft und gerne und ich fand insbesondere die Folge zum Selbstbestimmungsgesetz als betroffene Person sehr gelungen. Hier wird leider oft eine sehr aufgeregte Debatte geführt und ich fand die Einordnung von euch im Podcast, aber auch die Stellungnahme des DJB mit das Beste, was ich dazu gehört und gelesen habe. Neulich habe ich die Folge Jura Not Alone mit Professor Nora Marquardt gehört und dort wird ja über die strategische Prozessführung gesprochen. Und da musste ich unweigerlich daran denken, wie heutzutage Gruppierungen wie die Heritage Foundation dieses Mittel nutzen, um die Selbstbestimmung von Frauen im queeren Personen anzugreifen. Und da diese Angriffe in jüngster Zeit viel zu häufig Erfolg haben, denken wir mal nur an das Stürzen von Roe v. Wade oder das jüngste Urteil des UK Supreme Court, fände ich mal eine internationale Folge total spannend. Ich bin nämlich der Auffassung, dass die Angriffe auf queere Rechte und die Angriffe auf die Rechte von Frauen von einer globalen Gender-Existenzialismus-Bewegung viel zu häufig als getrenntes Phänomen betrachtet werden und teilweise sogar mit dem Schutz von Frauen argumentiert werden. Nochmals vielen Dank und liebe Grüße und weiter so.
Weiter so.
Oh Mensch. Mega gute Anregung. Also ich glaube, da steckt ganz viel drin. Also so einen internationalen Blick mal aufzunehmen und uns da vielleicht auch irgendwie global nochmal mit anderen AkteurInnen auszutauschen, wäre, glaube ich, mega interessant und auch sehr hilfreich. Und ich denke schon auch, dass es so ist, dass man, wenn man zum Beispiel in die USA blickt oder eben auch in andere Länder blickt, ja gut sehen kann, was uns möglicherweise blühen könnte.
Ja.
Wenn diese Anti-Gender, Anti-Queer-Bewegung so eigentlich weitergeht. Und ich finde auch gerade diese strategischen Prozesse quasi zur Einschüchterung oder mit dem Ziel, Menschen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, leise zu halten, klein zu reden, dass das wirklich auch was ist, was sehr, sehr gefährlich ist. Ne? Und die Person hatte ja auch angesprochen, ne? So diese, manchmal wird dann ja sogar Frauenschutz oder Frauenrechte angeführt. Das ist ja was, worüber wir auch in unserer letzten Folge gesprochen haben mit Dilken Chalabi. Und ich glaube, dass das wirklich im Moment was ist, wo wir auch als Frauen und gleichstellungspolitische Verbände wirklich gegenhalten müssen. Dass wir da ganz klar entlarven müssen, so nur weil sich jetzt irgendwie Merz hinstellt und sagt, wir machen Gewaltschutz, heißt das halt nicht unbedingt was Gutes für Frauen oder für Gleichstellung und unsere Rechte, sondern vielleicht hat das auch eine ganz andere Agenda, die damit gerade verfolgt wird. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und vielleicht wird das auch, weiß ich nicht, verstärkt unser Beitrag sein jetzt in der nächsten Legislatur, darauf immer wieder aufmerksam zu machen und zu sagen, ja, cool, dass ihr was für Frauenrechte machen wollt, dass ihr was gegen Gewalt machen wollt, tippitoppi, sind wir dabei. Nur das ist es jetzt gerade nicht. Das ist rassistischer Bullshit, was ihr da gerade vorschlagt und so könnte man es vielleicht anders machen.
Ja, und ich glaube, was da auch angesprochen ist, also was mich auch wirklich stark beunruhigt, ist die Rolle des Rechts oder was hier gerade sozusagen auch mit dem Recht passiert, international gesehen. Also ich bin ja immer eine Person gewesen, die gesagt hat, für mich ist das Recht auch deswegen so attraktiv, weil es eben mehr ist als nur ein Meinungs- oder ein politisches Argument, sondern man kann es hochhalten und sagen, hier, Leute, wir brauchen jetzt nicht mehr darüber debattieren, ob du das eine gute Idee findest, dass irgendwie Transpersonen gleichgestellt werden oder dass wir halt irgendwie an die Gleichheit der Geschlechter glauben oder Antidiskriminierung eine gute Idee finden, sondern wir haben hier Gesetze. Wir haben ja auch Grundrechte und wir haben ja auch Menschenrechte. Und ich beobachte oder mich beunruhigt sehr zu sehen, dass das keine Strategie mehr ist, die verlässlich ist. Also dass international halt sozusagen auch das Recht als Autorität unter Druck gerät. Also dass wir sehen, dass nicht nur Donald Trump sich eigentlich einen Scheiß schert ums Recht, sondern wir können ja auch hier schauen, dass das, was hier gerade migrationspolitisch passiert, dass es eben kein Argument mehr ist, was greift zu sagen, Leute, das ist komplett europarechtswidrig, um nicht zu sagen menschenrechtswidrig. Und da bin ich noch so ein bisschen ratlos, aber ich glaube, da ist es auch sinnvoll, sich international zu vernetzen und da in Gespräch zu treten, weil da eben andere Länder schon sehr viel weiter, also im negativen Sinne betroffen sind, als wir. Und wir da gerade als Juristin gefragt sind, uns zu überlegen, ja, wie gehen wir eigentlich damit um? Ja, also wenn uns das aus der Hand genommen wird.
Ja, und gleichzeitig gab es ja auch nochmal Lob für die Folge. Ich glaube, das war in dem Jahr die meistgehörte Folge, vielleicht war es die meistgehörte Folge ever, zum Selbstbestimmungsgesetz.
Ja, weil es ja doch noch ganz gut funktioniert, häufig, dass wir über gesellschaftlich stark polarisierende Themen oder politisch umstrittene Themen, wenn man über sie juristisch spricht, sich die Frage nochmal ganz anders stellt. Und die ist einfach vermeintlich neutraler, sie ist es aber häufig auch oder sehr viel klarer. Und dann brauchen wir uns auf bestimmte Bullshit-Argumente oder auf bestimmte sehr aufgeheizte Ebenen der Debatte überhaupt nicht mehr begeben. Aber ich möchte das sehr, sehr gerne verteidigen, dass es auch dabei bleibt. Ja, also ich finde, mir hat Jura auch deswegen so Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist echt etwas, was ich als total irgendwie auch auf eine Art empowernd erlebe, zu sagen, ja, fein, ja, so, ich sehe deinen Rage und ich sehe deinen, von mir aus auch Schmerz, spielt nur leider juristisch überhaupt keine Rolle. Sondern darüber reden wir jetzt. Ja, so. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert beim Selbstbestimmungsgesetz. Das war politisch hoch umstritten. Juristisch dann halt irgendwie nicht mehr so sehr. Das funktioniert vielleicht auch bei Kopftuchverboten. Kleiner Teaser auf die nächste Folge. Aber es sollte halt auch weiterhin funktionieren.
Okay, jetzt wird's noch mal richtig spannend, denn wir haben ein kleines Spiel für euch vorbereitet, nämlich einen Mini-Quiz rund um Justitias Töchter. Okay. Und wir spielen euch gleich kurze Snippets aus alten Folgen vor und eure Aufgabe ist es dann herauszufinden, aus welcher Folge der Ausschnitt stammt, ob ihr euch an das Thema noch erinnern könnt, was damals eigentlich passiert ist und wer vielleicht auch zu Gast war. Und ja, wir gehen rein und sind gespannt, wie gut ihr euren eigenen Podcast kennt. So, wir fangen an und die Frage hier ist vor allem, welche Folge das war.
Ich würde sagen, mich interessiert an feministischer Rechtspolitik vor allem die Beschäftigung mit der Verbindung von Recht, Geschlechterordnung und Herrschaft. Feministische Rechtspolitik hat ja das große Potenzial, bestehende gesellschaftliche Macht- und Ungleichheitsverhältnisse sichtbar zu machen und sie in Frage zu stellen.
Ich weiß ganz klar, welche Folge es ist. Es ist die verbotene Folge.
Ist es die verbotene Folge?
Absolut. Oder? Folge 1.
Ach so, Folge 1?
Folge 1 ist meine verbotene Folge.
Ach so.
Wo du nie wieder reinhören
so wolltest. So ist es. Ich meine, Dana kann ich mir locker.
Ach, ich meine, Guess wäre gewesen, dass es die Streitfolge, die FJT-Folge ist, die wir mal beim FJT aufgenommen haben. Aber
nein, ganz falsch.
Also wir haben auch eine Auflösung. Wollt ihr auch noch ein bisschen reindiskutieren?
Nein, es war die allererste Folge. Ihr habt aus Gründen Dana ausgewählt, weil ich kam, glaube ich, in dieser Folge überhaupt nicht klar. Ich habe es schon gesagt und ich möchte eigentlich, dass ihr aus dem Internet... Ich mache Recht auf Vergessen irgendwann, gell? Aber wir haben uns in dieser Folge ausgetauscht darüber, warum machen wir diesen feministischen Rechtspodcast und wir haben uns gegenseitig befragt dazu, was ist eigentlich feministische Rechtspolitik für dich, Dana, für mich, Selma und für Maria, weil wir sind ja der Podcast für feministische Rechtspolitik, da müssen wir natürlich ein bisschen Definitionsarbeit leisten und wir haben gerade Shining Dana gehört, was sie ist.
Klingt plausibel, dass es die ist.
Das ist auch so lustig, wir haben auch gesagt, wie kann das sein, Danas Stimme klingt noch ganz anders.
Ich habe erstmal eben, ich musste wirklich auch kurz überlegen, ob das ich oder Selma sind, also ich war kurz richtig verwirrt.
Okay, also ihr habt schon gesagt, wir spielen mal kurz die Auflösung auch ab.
Ja, wir wollen uns auch noch mit feministischer Rechtspolitik in der Covid-19-Krise beschäftigen.
Langsam, ich rede.
Denn in der Krise zeigen sich gerade erstaunlich viele feministische alte Bekannte.
Folge 1 aus dem Mai 2020 zum rechtspolitischen Engagement in der Covid-19-Krise. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Snippet und hier ist vor allem die Frage, wer hier eingeladen war.
Sie ist Feministin.
Ja. Und das ist was ganz Besonderes und es ist für uns auch was ganz besonders Schönes, dass sie heute unserer Einladung hier in den Podcast folgt.
Ja, und ich bin ganz aufgeregt schon.
Ich auch ein bisschen.
Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und freue mich sehr, dass sie zugesagt hat für diese, ja, man kann schon sagen, Weihnachts-Special-Folge.
Das ist Renate Künast, oder?
So falsch, Dana!
Wirklich?
How bad can you be? Also, es ist ganz zu 100% die Folge mit Susanne Bär. Weihnachts-Special-Folge.
Ja.
Ich sage, ich bin ganz aufgeregt, weil ich war's. Es war unsere allererste Weihnachts-Special-Folge. Und damals Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär war unser Gast. Es ist vielleicht die Folge, die ich persönlich am allerbesten vorbereitet habe. Also das war noch viel noch in die Anfangszeit. Und ich dachte, Stargast, um Gottes Willen, wir müssen kluge Fragen stellen. Wir müssen richtig gut vorbereitet sein. Tagelange Arbeit reingesteckt. Und ich finde, das ist ein fantastisches Gespräch geworden.
Ja, ist es.
Und das war ein ganz toller Gast, ist eine meiner Highlight-Folgen.
Selma hat natürlich völlig recht, hier kommt die Auflösung.
Ja, ich möchte begrüßen unseren heutigen Gast. Liebe Frau Bär, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen. Wir freuen uns sehr, fühlen uns sehr geehrt, zu dieser fulminanten Weihnachtsfolge heute hier virtuell mit Ihnen zusammenzusitzen. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Sie haben ja mittlerweile Berühmtheit erlangt und insofern ist es ja für die, mit denen Sie reden wollen, auch durchaus eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Ja, also ich habe mich schon noch ein bisschen mehr gefreut als Sie. Das merkt man schon. Ich freue mich sehr. Also wir sind so geehrt, haben wir uns gefreut. Sie haben uns gefreut.
Das war toll. Ja. Okay, kommen wir zu einem weiteren Snippet. Und auch hier ist die Frage, welche Folge das war, aber auch vor allem, was seitdem passiert ist.
Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, die ähnlich gelagert sind. Über einen zweiten wurde jetzt ja auch unlängst entschieden, wie es da jedenfalls weitergeht. Da sind Zwillinge mittels offizieller Samenspende geboren worden. Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere queere Familien, die diese Rechtslage derzeit betrifft.
Also ich war ganz kurz davor zu sagen, Eizellabgabe. Weil da gab es nämlich auch die Parallele zur Samenspende, die wir stark gemacht haben. Ich glaube aber, die ist es nicht.
Nee, ich glaube, das ist eine der Folgen, die wir mit Lucy Chabot aufgenommen haben. Da haben wir zweimal gesprochen. Einmal, ich glaube, in Folge 3 oder so, ne? Ganz am Anfang. Eine unserer ersten Folgen auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmal so ein Update gemacht, ein paar Folgen später. Und das müsste eine davon sein, wo es ums queere Abstammungsrecht geht und wo sich jetzt in der Zwischenzeit ja irgendwie nicht so viel getan hat, wie wir gerne hätten.
Ja, und ich würde es vielleicht noch präzisieren. Ich meine, das war die erste, also es war die Folge 3, die Update-Folge, da war ich nicht dabei. Zumindest im Interview nicht. Aber vielleicht haben wir die Einleitung dann nochmal zusammen aufgenommen.
Selma, bringst du dich jetzt hier um deinen Erfolg?
Nee, ich weiß es nämlich. Es gab nämlich da diese lustige Anekdote, dass ich nämlich, da war ich hochschwanger und dann hatte ich das Gefühl, die Niederkunft findet statt und musste kurzfristig das Gespräch mit Lucy eigentlich verlassen und war dann wieder in den Kreissaal gegangen. Turns out war absolut falscher Alarm. Kann man ja nicht wissen, erste Schwangerschaft. Und dann
für
haben wir aber
Storys machen wir diese Folge heute. Wirklich lieb ich.
War eher unangenehm. Aber das Ding ist, dass ich deswegen bei dem Gespräch in der zweiten Folge mit Lucy, das musstest du dann alleine aufnehmen. Wir haben aber danach, weil ich ja immer noch eine Person war, haben wir dann die Einleitung danach aufgenommen. Und so wie du geguckt hast, war es die zweite Folge. Es war die Update-Folge.
Wir gehen mal rein in die Auflösung.
Darüber haben wir schon gesprochen in der Folge 3. Jetzt sehen wir uns veranlasst, ein Update in dieser Folge zu geben, vor allem, weil sich da im Verfahren ein bisschen was weiterentwickelt hatte.
Ja, genau. Da ging es nämlich darum, dass dann verschiedene Gerichte sich der Rechtsmeinung von Lucy angeschlossen haben, dass das verfassungswidrig ist und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben, wo es bis heute liegt.
Ja. Genau.
Ja. Schauen wir mal, wie lange uns dieses Thema noch begleitet. Kann nicht wahr sein.
Kommen wir noch zu einem weiteren Snippet. Und auch hier ist die Frage vor allem, wer eingeladen war.
Ja, und dieses Thema mit dem Streben nach Perfektion ist, glaube ich, eins, was wir leider auch noch eine Weile mit uns mitschleppen müssen und uns daran abarbeiten müssen. Und für mich mein ganz persönliches Vorbild, was ich gewonnen habe in den letzten Jahren, ist eine Person des öffentlichen Nebenlebens, deren Namen ich jetzt vielleicht nicht sage, aber auch die als Feministin in Erscheinung tritt, bei der ich dann zu Hause war und gesehen habe, dass es nicht aufgeräumt ist. Und zwar gar nicht. Und das ist für mich wirklich eine Inspiration gewesen, weil ich dann so dachte, ach ja, ich habe mich auch immer gefragt, wie schaffst du das denn alles und so weiter und hat auch noch Kinder. Und dann sehe ich, das ist unglaublich unaufgeräumt bei ihr. Und das muss ich mich immer wieder dran erinnern, wenn ich so merke, ja, irgendwie es brennt an allen Ecken und Enden. Ich komme gar nicht hinterher. Ich werde den ganzen Anforderungen nicht gerecht. Dann auch mal zu sagen, ja, dann werde ich es halt nicht. Dann sieht es halt bei mir zu Hause aus, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen. Fertig.
Ja, also wohlgemerkt, die Frage ist jetzt nicht, sag uns endlich, wer das ist.
Also ich weiß, wer es ist.
Aber ich wollte aufgeräumt,
welche Folge wird
drüber gesprochen. Sondern die Frage ist, in welcher Folge wurde das gesagt und warum?
Wahrscheinlich hast du ein Fundstück vorgestellt, würde ich jetzt irgendwie denken, oder? Oder ein Fundstück kommentiert?
Ja, ich denke, es war Rubrik Fundstücke und es war eine Reaktion auf ein Fundstück.
Mhm.
Nur von wem? Und es muss ja um Perfektion gehen.
Ja,
irgendjemand
muss uns was mitgebracht haben, so ein bisschen zu Imperfektion.
Bad Feminist vielleicht? Nee? Okay, wir failen. Wir failen richtig.
Ich weiß es auch überhaupt nicht mehr.
Ja.
Ich kann ja einen Tipp geben, auf welches Kunststück ihr da reagiert. Mhm. Und zwar auf einen Film, der 2024 erschienen ist und der neben Oppenheimer der Erfolg.
Barbie!
Wer hat denn Barbie?
Holzleitner!
Nein!
Ah, bin ich mit Elisabeth Holzleitner auch über Barbie gesprochen?
Ja, ich glaube schon. Auch, aber ich dachte,
Maria Wersich.
Ich noch nicht geguckt.
Yes.
Ja. Genau.
Das war Folge 37 im August 2023 mit...
ich weiß, warum ich es mache. Genau. Mhm.
Maria.
Cool. Ja, sehr cool. Ja, wir hatten in dem Moment selber den Film noch nicht gesehen, Dana, du und ich. Maria hatte ihn schon gesehen bei irgendeiner Pre-Geschichte. Und dann offensichtlich ging es um Perfektion, makes sense, Barbie.
Wir machen ja heute die große Jubiläumsgala. Mit dem großen Rückblick auf 50 Folgen in 5 Jahren. Und deswegen folgt jetzt eine Rubrik, die ich schon immer mal mit euch machen wollte. Und zwar die großen 5. Wir machen heute die großen 5 Podcast-Momente in 5 Jahren Justitias Töchter. Hier sind sie, die großen 5. Definiert von Gata und Valentina. Liebe Dana, wir fangen an auf der 5. Was ist deine Nummer 5 der 5 großen Podcast-Momente?
Okay, also auf die 5 setze ich die Folge, die wir mit Anja Schmidt aufgenommen haben.
Haha, vergessen.
Und zwar ging es um das Thema bildbasierte sexualisierte Gewalt. Kein lustiges Thema. War eine sehr gute Folge. Kann ich sehr empfehlen. Und ich habe sie deshalb mitgebracht, weil es ein bisschen lustig war, wie wir sie aufgenommen haben. Da war Selma nämlich gerade zum Forschungsaufenthalt in Florenz. Und ich war auch in Florenz und habe Selma besucht. Und wir haben dann dort vor Ort aufgenommen und brauchten natürlich einen Ort dafür. Und haben eine weitere Kollegin, die auch gerade in Florenz war, an der Uni, Sigrid Beusen, gefragt, ob sie uns dann Raum organisieren kann. Und dann waren wir in einem außerordentlich herrschaftlichen, riesigen, also gigantisch mit hohen Decken und so auch repräsentativen Raum, der natürlich viel zu groß war und eine wahnsinnig schlechte Akustik hatte und haben uns dann da mit so Metaplanwänden und einer Decke eine kleine Kabine gebaut.
Es war eine Höhle.
In die wir uns reingesetzt haben und diese Folge aufgenommen haben. Es gibt auch ein Foto davon.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das Foto müssen wir rauskramen. Ich habe das komplett vergessen. Auf die 5 setze ich aber eine ähnliche Situation, wo wir nämlich eine unserer ersten Folgen, Folge 5, mit Ulrike Spannenberg aufgenommen haben und dachten, das wird remote alles nichts. Wir dachten, man muss sich dafür treffen. Das war aber Peak Corona. Also es ging wirklich, eigentlich konnte man sich nicht treffen. Und wir hatten aber irgendwie noch so ein Tonstudio gemietet, einen Podcast-Raum, wo wir dachten, das wird dann ganz professionell dort. Und ich bin natürlich 2 Tage vorher ultra krank geworden und habe dann Peak Corona halt irgendwie für 95 Euro und 24 Stunden PCR-Test noch schnell gemacht und haben wir uns da reingeklemmt in diesen Raum, haben 1000 Jahre gebraucht und es war der schlechteste Sound, den wir je hatten.
Ja.
Hat keinen Sinn gemacht und seither nehmen wir eigentlich überwiegend remote auf. Aber man muss sagen, dass jetzt meine Top 5 eigentlich alles so Präsenzaufnahmen sind, weil das ist halt irgendwie doch lustiger.
Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon.
Okay, Dana, auf der 4.
Also auf der 4 ist ein Podcast-Moment, der eigentlich, glaube ich, keine Folge betrifft. Und ich weiß auch nicht mehr, das musst du mal helfen, das zu rekonstruieren. Oder vielleicht haben wir da auch eine Folge aufgenommen, aber ich glaube nicht. Also in meiner Erinnerung war es im Sommer 2020, also relativ zu Beginn. Und ich war in Karlsruhe gerade fürs REF.
Die Frau TV, Sarah, habe ich auch auf der 4.
Und dann kam Frau TV. Genau. Frau TV wollte also über uns berichten. Natürlich kennen alle Frau TV und haben diesen wunderbaren Beitrag auch schon gesehen. Und wir mussten uns eben auch wegen Corona irgendwo treffen. Und es war irgendwie klar, ich war in Karlsruhe, du bist dann irgendwie auch gerade oder konntest da irgendwie auch gut hinkommen. Und dann haben wir uns einfach da getroffen und dann mussten wir uns aber auch irgendwie draußen treffen. Und dann war kurzerhand die Idee, ja, dann nehmen wir im Botanischen Garten, also direkt hinter dem Bundesverfassungsgericht, auf. Das war super Wetter. Und was daran für mich so ein bisschen ulkig war, war, dass ich ja gerade als Referendarin artig in der Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts sitzen sollte mit den anderen ReferendarInnen, mit also Glasfrontblick in den Botanischen Garten. Sodass wir also da draußen mit diesem Kamerateam irgendwie ordentlich für Aufsehen gesorgt haben und drin meine KollegInnen saßen und so rausgeguckt haben und mich danach gefragt haben, was ist da gerade passiert?
Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, war deswegen meine 4. Aber ja, also Dana hatte auf jeden Fall den Auftritt ihrer Referendarszeit, würde ich auch sagen.
Okay, also habt ihr die gleiche 4 in dem Fall?
Ja.
Okay, wow, dann gehen wir schon bei Dana auf die 3.
Ja, was ist denn die 3 bei mir?
Ich hau mal meine 3 raus, einfach schnell. Ja. Meine ist die Künast-Folge, hat mir sehr gut gefallen, weil wir total happy haben Renate Künast bekommen. Sie will in unseren Podcast auftreten, Bundestag, Termin ausgemacht, dies, das und alle so. Also, sie hat 1 Stunde nur Zeit, also 60 Minuten. Wir waren so, oh mein Gott, wir nehmen immer eigentlich so 1 Stunde, 2, also eher so 2 Stunden auf und danach schneiden wir. Also Zeitmanagement, ihr lernt es auch gerade, ist ein Thema im Podcast. Haben uns hart abgestresst. Naja, dann haben wir erstmal, glaube ich, ungefähr 1 Stunde auf sie gewartet. Dann haben wir in 1 Stunde dieses Gespräch wirklich durchmoderiert, so straff wie ein Generalstab wie noch nie.
Und danach saß sie 2 Stunden noch mit uns da und hat geplaudert. Und die natürlich viel spannenderen Sachen noch erzählt, dies, das. Und wir waren so, wir sind krasse Anfänger.
Ja, ich habe den auch mitgebracht. Vielleicht ist es auch meine 3 dann.
Perfekt, sehr gut.
Ich hatte mir da noch keine Reihenfolge überlegt, aber das war auch wirklich witzig. Und dann hatte sie auch noch dieses skurrile Fundstück, weil sie doch einen Stein mitgebracht
den
hatte.
Den Gieselstein von Hanna Renate Laurin. Genau.
Ja. Ja, also
hatte sie den dabei?
Spannend. Nee.
Nee,
nur, der war nicht.
Ich glaube, sie hatte ihn nicht. Ihn nur gedanklich dabei.
Ich glaube schon.
Meine Erinnerung war er dabei.
Also ich sag mal so, hätte sie ihn dabei gehabt, wäre das der größte Fail der Geschichte gewesen, dass wir, und das ist eigentlich meine 2, ein übergeordneter Lieblingsmoment ist, wie wir nie Fotos machen.
Ja.
Wie wir immer, wie wir dann 3 oder 4 Stunden mit Renate Künast da sitzen, dann gehen wir raus und sind so, kein Foto gemacht. Cool. Besonders tragisch im Falle von Lore Maria Peschel-Gutzeit, die wir hier treffen durften, noch tatsächlich kurz vor ihrem Versterben, hatten auch ein wunderbares Gespräch mit ihr, war ein ganz besonderer Moment. Kein Foto. Hat nicht stattgefunden. Dumm. Das ist meine 2, Dana. Wir müssen besser werden.
Ja.
Wir zwingen euch jetzt immer manchmal ein bisschen auf Fotos.
Ja.
Das wird nicht mehr passieren. Wir sind jetzt bei der 2 schon, ne, Dana?
Ja, meine 2 ist eine Folge, die wir mit Doris König aufgenommen haben, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Das war im März 2022 und die ist mir irgendwie auch so wieder als ein bisschen chaotischer Trip nach Karlsruhe in Erinnerung geblieben. Da waren wir da irgendwie in der Nähe im Hotel und dann haben wir unser Setup, also wir waren dann so, wir können dann schon früher dahin und unser Setup aufbauen und ich glaube, das Gericht dachte so, dann kommt irgendwas ganz Professionelles, was da irgendwie stundenlang im Vorwege passiert und wir waren so, ja, okay, haben so unseren Laptop aufgebaut und unser Mikrofon und waren so Setup fertig und haben dann mit ihr in einem der Beratungszimmer gesprochen. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das war aufregend. Und die Beratungszimmer im Bundesverfassungsgericht, die haben ja dann auch so Namen an den Stühlen. Also da dann saß man da quasi so auf einem der Stühle in diesem Beratungszimmer. Das war irgendwie auch ein spannendes Setup und irgendwie auch so eine Folge, die mir mit diesem Trip sehr in Erinnerung geblieben ist.
Ja, das war cool. 2-mal in Karlsruhe schon gewesen.
Mhm.
In Podcast-Sachen.
Bei dir war ja auf der 2 die nicht stattgefundenen Fotos.
Mhm.
Das heißt, wir kommen jetzt schon zu 1.
Ja.
Selma, was ist dein größter Podcast-Moment in 5 Jahren?
Das ist jetzt echt schwer. Dana, mach du mal.
Also ich habe auch irgendwie echt überlegt, weil ich auch verschiedene Sachen habe. Aber ich glaube schon, der für mich irgendwie am meisten so im Kopf gebliebene Podcast ist die Folge 34 mit Lore Maria Peschel-Gutzeit. Also die haben wir im April 2023 aufgenommen und das war wirklich auch jetzt so im Nachhinein einfach toll, dass wir so mit ihr sprechen konnten, dass sie uns auch so viel irgendwie berichtet hat aus ihrem eigenen Lebensweg als Juristin. Und ich fand einfach diese ganze Situation so krass, dass sie ja wirklich im hohen Alter dann noch in dieser Kanzlei kurze Zeit vorher irgendwie schwer verunfallt und wirklich, man muss ja sagen, so zusammengeflickt, da sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Das war echt ein berührendes und auch, finde ich, krasses Gespräch, was ich auch sehr empfehlen würde zum Anhören. Deswegen ist das, glaube ich, meine 1.
Ja, ich habe jetzt mir die Reihenfolge nicht überlegt, was noch übrig ist, ist die Auflösung des Rätsels, wessen Wohnung unaufgeräumt war. Das mache ich jetzt aber nicht.
Ja?
Weil das grenzt ja irgendwie, das finde ich schon übergriffig, außerdem habt ihr es ja nochmal rausgekramt. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, 1 und ich möchte jetzt auch keine Hierarchien der Folgen aufmachen, aber ich habe schon gemerkt, dass mir am meisten Spaß macht die Folgen, die wir persönlich aufnehmen und die so ein bisschen Personality-Folgen sind. Und vielleicht, weil ich am weniger vertraut war mit der Person, fand ich einfach ein total tolles Gespräch, das Gespräch mit Elisabeth Holzwerner.
Ja.
Was wir aufgenommen haben am Rande des BUKO, des Bundeskongresses DJB 2023. Und ich fand das sowohl inhaltlich ein total spannendes und erhellendes und kluges Gespräch, aber ich fand sie als Person einfach so beeindruckend gut gelaunt. Also das hat mir einfach so großen Spaß gemacht und ich glaube, das wäre eine Folge, wo es mir auch beim Hören noch so gehen würde, dass ich irgendwie denke, Mann, das hat einfach einen super guten Vibe. Wie kann man so klug und gut gelaunt sein und irgendwie resolut und resilient und fun. Ja, genau. Deswegen ist es auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen.
Fun. Ja. Ich erinnere mich auch lebhaft, wie so 5 Minuten vorher das Mikro irgendwie noch nicht ging und ich kannte euch noch nicht so gut und ich dachte, oh mein Gott, aber ihr wart ganz gelassen und dann kam Elisabeth Holzleitner und dann war es fun.
Da haben wir auch in so einer kleinen Kabuffkammer aufgenommen.
Ja, am Rande des Kongresses.
Mhm. Ja.
Ja, das waren die großen 5, definiert von Gata und Valentina. Sehr schön, danke euch. Und jetzt geht es auch mit großen Schritten in Richtung Ende. Ich wollte noch mal kurz reflektieren auch zu 5 Jahren und 50 Folgen. Und ich denke, an dieser Stelle kann man auch noch mal ganz deutlich sagen, der Deutsche Juristinnenbund hat euch da auch viel zu verdanken. Ein Beispiel, also in über 75 Jahren Vereinsgeschichte hat sich die Anzahl der Mitglieder allein in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Und daran haben Justitias Töchter sicherlich ihren Anteil. Also die 3000er-Marke wurde zwischen 2020 und 2021 durchbrochen. Zu dieser Zeit durften wir das 3000ste Mitglied begrüßen. Und dieses Jahr haben wir das 6000ste Mitglied begrüßt. Und seit der Corona-Zeit wissen wir alle, was exponentiell Wachstum bedeutet. Und exponentielles Wachstum haben wir auch beim DJB. Also eine Person steckt 2 weitere an mit dem feministischen Virus. Und ja, seit 2020 hat der DJB seine Präsenz auf Social Media sehr ausgeweitet. Und außerdem gibt es seit 2020 diesen Podcast. Und das hat großen Anteil. Also wir sehen auch, dass mittlerweile viele Mitglieder, die eintreten, über den Podcast oder über Social Media auf den DJB aufmerksam geworden sind. Und ein Drittel der Mitglieder sind ja mittlerweile auch sogenannte Jujus, die jungen Juristinnen, die sich noch in Ausbildung oder im Berufseinstieg befinden. Der DJB hat es ja tatsächlich auch geschafft, sein Durchschnittsalter zu senken. Und das hört man ja nun wirklich höchst selten in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und die Leute kommen ja aber jetzt nicht wegen Social Media oder wegen dem Podcast, sondern die kommen halt auch wegen den Inhalten, die da besprochen werden. Und also, was ist eure Erklärung? Was ist eure Erklärung für dieses gesteigerte Interesse, für den Zulauf, für den Hype, möchte man fast sagen?
Na, ich würde halt sagen, der DJB hat halt relativ viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Und das hat natürlich auch mit der Präsidentinschaft von Maria Wersig zu tun, die da einfach auch einen Fokus gelegt hat auf jüngere Juristinnen, auf Kolleginnen in Ausbildung. Und den DJB da, finde ich, auch so sehr offen positioniert hat. Und dann sind das, glaube ich, eben so Sachen wie Social Media, höhere Präsenz an den Universitäten. Da machen ja auch die Kolleginnen in den Regionalgruppen außerordentlich viel einfach vor Ort, dass schon bei den Erstsemestern und so der DJB präsent wird und sich vorstellt, dass wir Ausbildungsthemen im Blick haben. Also ich glaube, das ist so eine viel, so sind so viele, viele Dinge, die da zusammenkommen, die, glaube ich, gut funktionieren und jüngere Kolleginnen abholen und auch motivieren, selber sich einzubringen und mitzumachen.
Ja, und nochmal auf die Inhalte zu sprechen zu kommen. Ich glaube, die sind auch nicht ganz, oder die leisten natürlich auch ihren Beitrag. Also ich habe es ja auch schon angesprochen, dass das auch, denke ich, in gewissen Grad zeitgeistig ist. Also ich erinnere noch, als ich in den DJB eingetreten bin, war das schon noch eine Zeit, wo man sich durchaus rechtfertigen musste, wenn man sich selbst als Feministin bezeichnet hat. Und das war auch eine Debatte, die damals im DJB noch nicht zu Ende war. Also das war dann schon auch ausdrücklich eigentlich eher, hat man sich bewusst nicht als feministischer Verband bezeichnet, sondern eben maximal als frauenpolitischer oder als Netzwerkverein so. Und das hat sich einfach geändert in den letzten Jahren. Also es ist vollkommen okay, Feministin zu sein. Es ist vielleicht sogar auch ganz hip, das zu sein. Und ja, daher kommt, glaube ich, auch ein Interesse. Und der DJB verkörpert das halt. Also das ist der Ort, dass, wenn man sich für Jura und Feminismus interessiert, dann ist es der Ort, wo man hingehen kann. Und da hat eine Sichtbarkeit sicherlich geholfen. So.
Feministische Fundstücke.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik, und zwar die feministischen Fundstücke, die den Abschluss dieser und aller Folgen bilden. Liebe Dana und Selma, ihr kennt das Verfahren, die Moderatorinnen beginnen und ihr bildet heute als Gästinnen ausnahmsweise den krönenden Abschluss. Ja, liebe Amelie, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe ein Fundstück mitgebracht, was zum einen ein Klassiker ist und zum anderen brandaktuell, wie so vieles in unseren feministischen Debatten. Und zwar ist mein Fundstück The Handmaid's Tale, zu Deutsch Der Report der Magd, von der kanadischen Autorin Margaret Atwood. Atwood hat diesen Roman in den 1980er Jahren geschrieben und es geht um so eine dystopisch-realistische nahe Zukunft in den USA, wo ein religiös-faschistisches Regime namens Gilead errichtet wurde. Und aufgrund von atomaren und von Umweltschäden sind da die meisten Frauen in diesem Land unfruchtbar und die wenigen, die noch fruchtbar sind, werden dann zur Reproduktion gezwungen. Und zwar nicht, wie man es zum Beispiel denken könnte, irgendwie über künstliche Befruchtung oder so, sondern in so einem fürchterlich religiösen Prozedur, also eigentlich einer ausgewachsenen Vergewaltigung. Und darum geht's in diesem Roman. Und seit 2000, also es gab mehrere Verfilmungen dazu. Seit 2017 gibt's eine Serie und die ist mittlerweile angekommen in Staffel 6. Und es ist wirklich doll, was alles passiert. Man muss dazu sagen, die Serie ist auch sehr brutal. Ja, aber wenn man es geschafft hat, so durch Staffel 1, 2, 3, 4, dann kommt man wirklich zu dem Moment, wo diese Frauen so abgefuckt sind, dass sie auch nichts mehr zurückhält von einer ausgewachsenen Revolution.
Das ist schon lange auf meiner Watchlist. Muss ich irgendwie echt irgendwann mal angehen.
Und wer vielleicht das visuell sich nicht zutrauen möchte, dann den Roman lesen. Oder alle anderen Romane von Margaret Atwood, die ich auch einfach absolut verehre.
Ja. Liebe Emmy, was ist dein Fundstück?
Ich habe einen Film mitgebracht heute. Und zwar war ich gemeinsam mit dem DRB im März 2024 auf der Berlin-Premiere des italienischen Kinofilms Morgen ist auch noch ein Tag. Dieser Film ist in Schwarz-Weiß gedreht und war in Italien erfolgreicher als die im gleichen Jahr erschienenen Filme Barbie und Oppenheimer. Der Film spielt im von den US-Amerikanern besetzten Rom unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Paola Cortellesi ist nicht nur die Regisseurin des Films gewesen, sondern auch die Schauspielerin der Hauptfigur Delia. Delia ist Ehefrau und Mutter dreier Kinder und wird immer wieder zum Opfer der häuslichen Gewalt ihres Ehemannes. Und der Film zeigt auf gebührend ernste, aber auch wirklich humorvolle Weise, wie Delia in stetigen kleinen Schritten für Gleichberechtigung und gegen geschlechtsspezifische Gewalt für sich und ihre Kinder kämpft. Und ja, mich hat besonders das Ende des Films angenehm überrascht, aber das spoilere ich natürlich jetzt nicht. Das hat mich sehr erfreut und ich kann den Film wirklich sehr empfehlen.
Super. Wie schön. Ich habe den im Kino gesehen mit meiner Schwester, bei uns in so einem kleinen Programmkino, tatsächlich auf Italienisch mit Untertitel. Also mit deutschem oder englischem Untertitel, weiß ich nicht mehr genau, aber kein italienischer Untertitel. Und ich fand den auch wirklich gut. Also der hat mir auch wirklich gut gefallen. Wobei ich in der ersten Hälfte auch so das ein oder andere Fragezeichen hatte, aber das löste sich dann am Ende auf.
Mhm, in einem spektakulären Ende.
Ja. Okay, krass. Ja. Habt ihr spektakulär geteasert jetzt?
Mhm.
Gepitcht. Sehr schön. Ich habe eine Entscheidung mitgebracht, eine Entscheidung eines Berliner Gerichts, des Landgerichts. Die 66. Zivilkammer hat eine Entscheidung getroffen, Ende September 2024 allerdings schon. Sie ist mir nur jetzt erst untergekommen. Und es ist ja manchmal so, dass wir hier bei den Fundstücken auch Rechtsentwicklungen mitbringen oder juristische oder Gerichtsentscheidungen. Ich habe diese mitgebracht, weil sie in dem Meer von doch häufig eher unerfreulichen Entscheidungen im Bereich des Diskriminierungsschutzes. Darüber haben wir vorhin gesprochen, das war das Thema meiner Promotion, interessiert mich auch ansonsten. Doch hervorsticht, es geht um die Schadensersatzpflicht eines Vermieters wegen Diskriminierung bei Zustimmungsverweigerung bezüglich eines Rampeneinbaus. Also es bringt dann auch zwei Themenfelder, die mich sehr interessieren, zusammen. Nämlich einerseits das Mietrecht, also Wohnraummietrecht und den Diskriminierungsschutz. Und es geht darum, wir hatten einen Mieter mit Behinderung und der Vermieter hat systematisch oder fortdauernd sich geweigert, dem Bau einer Rampe zum Zugang zum Wohngebäude zuzustimmen. Und da hat das Landgericht jetzt anders als das Amtsgericht noch gesagt, das geht nicht, das ist eine Diskriminierung und es gibt dafür 11.000 Euro Schadensersatz bzw. Schmerzensgeld. Und das ist vom Ergebnis her doch eine sehr erfreuliche Entscheidung einmal und sticht eben heraus als eine, die die Dimension der Diskriminierung dahinter auch erkennt. Die Begründung finde ich kreativ, sagen wir es so, und bin mir unsicher, ob ich ihr dogmatisch bis ins Letzte folgen würde, finde es aber vom Ergebnis absolut richtig und habe diese Entscheidung deswegen mitgebracht. Weiter so.
Liebe Dana, was ist dein Fundstück zum krönenden Abschluss?
Ja, mein Fundstück. Also es ist ein bisschen cheesy vielleicht und vielleicht, also ich habe es überlegt, was könnte jetzt ein Fundstück sein, was in eine Jubiläumsfolge gut reinpasst. Und jetzt haben wir auch schon ein bisschen über das Fundstück heute gesprochen, denn mein Fundstück ist der DJB.
Oh, Maus.
Ich habe gedacht, den haben wir noch nie als Fundstück mitgebracht und ich wollte das auch gerne nochmal so ein bisschen mit dem, was vielleicht heute auch schon rauskam, verbinden, was der DJB irgendwie auch für einen Ort für uns, glaube ich, ist, aber vielleicht auch hoffentlich noch für viele andere ist und sein kann. Nämlich ein Ort, in dem man Vorbilder findet. Das ist, glaube ich, was wir hier auch in dem Podcast immer wieder erlebt haben, wenn wir mit Kolleginnen auch gesprochen haben in unseren Personality-Folgen und auch viel gelernt haben von gerade den erfahreneren Kolleginnen. Dann haben wir heute schon das Thema Mentoring angesprochen. Also für mich ist der DJB auch so ein Ort, in dem man Mentorinnen findet und vielleicht zunehmend selber auch ein kleines bisschen was weitergeben kann. Und das ist was für mich auch das Netzwerk so sehr auszeichnet, dass es so in der Sache einfach einen klugen Austausch gibt. Wir sind uns ja auch nicht immer bei allem einig, aber es ist halt immer sachlich, immer konstruktiv, immer auf hohem juristischen Niveau. Und es ist aber daneben auch einfach nett und unterstützend und empowernd und mutmachend. Und deswegen finde ich den DJB eigentlich auch etwas, was ein eigenes feministisches Fundstück wert ist und vielleicht auch nochmal ein Anstoß sein kann für diejenigen, die uns schon hören, aber noch nicht Mitglied sind, dass ihr vielleicht auch jetzt das zum Anlass nehmt, mal dazu zu stoßen. Und dann gibt's natürlich auch unsere Hörer, die vielleicht dann sagen, ich kann ja beim DJB nicht mitmachen und manche finden das ja auch ganz diskriminierend. Und da würde ich auch einfach gerne nochmal sagen, wir machen den Podcast ja für alle und Gleichberechtigung dient ja am Ende auch allen. Deswegen ist es ja eigentlich schön, dass ihr euch nicht mit einsetzen müsst mit Zeit und quasi Energie im DJB. Das machen wir für euch. Aber auch natürlich unsere Hörer, ganz besonders die alten weißen Männer, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Wer mitmachen will, kann super gerne dem Deutschen Juristinnenbund was spenden. Freuen wir uns sehr drüber. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr Justitias Töchtern direkt was spenden wollt, könnt ihr auch das machen. Dann können wir uns hier weiter mit unserem Team, was uns so toll unterstützt, ausstatten und die nächsten 50 Folgen angehen.
Was für ein krönender Abschluss. Der DJB als Fundstück, als gefundener Schatz sozusagen. Und auch, finde ich, das haben wir heute auch gezeigt, it's also about the fun.
Absolut. Auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen Dank euch beiden. Das war mega fun. Ich wünsche euch so viel Fun beim Schnitt. Von Herzen. Weil ganz kurz fürs Protokoll, wir sind halt bei 2,5 Stunden jetzt.
Das wird das größte Chaos unseres Lebens.
Nein, ihr seid dem absolut gewachsen.
Ihr tut es.
Und wir sind am Arsch.
Ihr schafft das. Wir freuen uns drauf.
Ja, vielen Dank an euch, dass ihr uns habt moderieren lassen. Dass ihr uns gefragt habt für diese Moderation. Das war eine Ehre und wir geben alles im Schnitt.
Ja, tun wir. Es war eine große Freude. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch und auch nochmal ganz ausdrücklich vielen Dank für eure Begleitung dieses Projekts. Es war ein absoluter Gamechanger, seitdem ihr eingestiegen seid und ihr habt vielleicht auch wirklich, also das Projekt vielleicht auch ein ganz bisschen gerettet. Man kann es schon so sagen. Es gab Momente, wo wir es aus uns heraus nicht mehr so richtig raushauen könnten und da kam der Amelie-Vibe und hat gesagt, Girls, straft euch. Wir lieben es, wir brauchen es und wir brauchen es auch weiterhin.
Und das lieben wir.
Genau. Ja.
Als kleinen Bonus gibt es jetzt noch Sprachnachrichten. Wir haben nicht nur Sprachnachrichten von HörerInnen und Fans gesammelt, sondern auch von ehemaligen Podcast-Gästen, von Vorbildern, Wegbegleiterinnen und natürlich von Mitgliedern des Bundesvorstands, des DJB. Und here's what they say.
Ihr habt die Schnauze voll von Rosa, von lieb und brav und still. Ihr habt die Schnauze voll von Rosa. Ihr macht jetzt, was ihr... Ups, reimt sich nicht.
Heide!
Eine klassische Heidefahrt.
Oh, das ist ja fantastisch.
Super.
Es gibt auch noch ein Video dazu, das zeigen wir euch dann gleich.
Hallo, hier ist Annalena Meyer, Beisitzerin im Bundesvorstand für die Mitglieder in Ausbildung, die jungen Juristinnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Dana, liebe Selma, zu 50 Folgen Justitias Töchter in 5 Jahren. Ich bin seit 2021 Mitglied im DJB und euer Podcast war tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit dem DJB. Ich habe 2021 an der Uni in Frankfurt am Main gearbeitet und eine Kollegin, Amila, hat mir damals Justitias Töchter empfohlen. Ich war natürlich sofort begeistert, ihr wart nämlich auch mein erster richtiger Berührungspunkt mit feministischer Rechtswissenschaft. Ich habe damals, glaube ich, eine Folge mit Lucy Chibut zum diskriminierenden Abstammungsrecht gehört und nach der Folge habe ich mir dann direkt die Homepage des DJB angeschaut, dort auch noch die Schreibwerkstatt für Promovierende des DocNet entdeckt und bin dann spontan eingetreten. Dass der DJB jetzt meine feministische Heimat ist, habe ich also euch zu verdanken. Ich freue mich auf die nächsten 50 Folgen.
Hey, wie krass. Ich wusste das gar nicht, das Annalena. Ich hätte gedacht, Annalena ist schon voll lange dabei.
Annalena ist ein Urgestein, ja.
Danke, so dass ihr Annalena inspiriert habt. Tragender Pfeiler im Bundesvorstand.
Liebe Selma, liebe Dana, hier ist Katharina aus der Strafrechtskommission. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Podcast-Folge. Wenn Familie und FreundInnen mich fragen, was macht ihr eigentlich dort beim DJB, dann sage ich ihnen immer, hört unbedingt Justitias Töchter. Dann bekommt ihr einen hervorragenden Überblick über unsere Arbeit und einen spannenden Einblick in die feministische Rechtspolitik. Vielen Dank euch für eure großartige Arbeit, euer Engagement und tolle 50 Folgen. Alles Liebe, Katharina.
Mega sweet von Katharina.
Alles Liebe, Katharina.
Hey, Mein Name ist Maria Wersig. Ich bin Professorin und seit vielen Jahren im DJB aktiv. Unter anderem war ich 6 Jahre lang Präsidentin des DJB. Damals durfte ich bei der Gründungsidee von Justitias Töchter ein bisschen mitmischen.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass aus einem kleinen feministischen Podcast-Projekt mal so eine starke, kluge und inspirierende Stimme im Netz wird. Mein persönliches Highlight, wie Dana und Selma es geschafft haben, feministische Rechtspolitik so zu erzählen, dass man gleichzeitig lernen, lachen und ein bisschen wütend sein kann, im besten Sinne. Meine Mini-Liebeserklärung an Justitias Töchter. Ihr seid nicht nur ein Podcast, ihr seid ein feministischer Kompass. Und dafür, ganz ohne großes Pathos, danke. Macht weiter so. Wir brauchen euch mindestens noch 50 Folgen länger.
Oh,
wie schön.
Richtig schön.
Hi, ich bin Valentina Kiofalo und ich bin die Vorsitzende der Kommission Völker- und Europarecht. Und ohne Justitias Töchter wäre ich heute wahrscheinlich nicht Vorsitzende. Denn während Corona habe ich angefangen, Justitias Töchter ganz viel zu suchten, wie wahrscheinlich viele von euch. Und habe dann Selma angeschrieben, weil ich ihr unbedingt mitteilen wollte, wie toll ich den Podcast von ihr und Dana finde. Und Selma hat sich dann lieberweise Zeit für mich genommen und ist mit mir eine Runde spazieren gegangen durch Berlin, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kannten. Und dann hat sie mir ganz viele tolle Dinge vom DJB erzählt und wie sehr sie sich da engagiert und Dana natürlich auch. Und wie Folgen produziert werden und wie viele tolle Themen im DJB bearbeitet werden. Und dann dachte ich mir unter der Ermutigung von Selma, dass ich mich auf jeden Fall mehr im DJB einbringen muss. Und das habe ich dann getan. Und ein paar Jahre später wurde ich Vorsitzende. Und ich hätte wahrscheinlich nie den Mut gehabt, mich so sehr im DJB einzubringen, wäre Justitias Töchter nicht da gewesen. Deswegen tausend Dank.
Oh, I doubt that though.
Alle lieben Kolleginnen, die halt auch locker so auf jeden Fall so viel gemacht hätten.
Wir hätten ja keinen Bundesvorstand mehr. Ohne.
Ja,
auch nicht. Niemand wäre inspiriert.
Nein, aber Valentina
das
war ja auch...
Das ist sehr liebenswürdig von den Kolleginnen.
Und Valentina hat einfach so einen richtigen No-Bullshit-Jumpstart hingelegt. Sie so, ich will mich einbringen, ich will was machen und dann halt nicht so, geile Idee, lass ich mal liegen, sondern 2 Jahre später, ich bin im Bundesvorstand.
Zack. Hallo Dana, hallo Selma, hier ist Dillo. Ich leite die Strafrechtskommission, wie ihr wisst. Und ich wollte euch einen riesigen Glückwunsch aussprechen zu dem großartigen Podcast. Ich weiß noch, dass ich im Jahr 2020 eine der ersten Folgen von eurem Podcast gehört habe. Das war eine Folge zu Upskirting. Ich bin da durch sonnige Turin gelaufen und war so fasziniert und begeistert, dass ihr Inhalte, die mir auch jetzt nicht ganz unbekannt waren, aber so spannend und so prägnant noch zusammenfassen konntet und rüberbringen konntet. Ich freue mich auf jede weitere Folge und hoffe, ihr macht mindestens noch 50 weitere.
Oh. Da haben wir halt eine Nachricht, die ist mir heute kurz noch reingestylt bei WhatsApp, kurz vor einer mündlichen Verhandlung, wurde hier noch kurz abgeschickt.
Hallo, ich bin Nora Wienfort und ich habe zusammen mit Selma und mit Charlotte Heppner eine Podcast-Folge zu Diskriminierung in juristischen Prüfungen aufgenommen. Das hat großen Spaß gemacht und was auch immer großen Spaß macht, ist Justitias Töchter zu hören. Liebe Dana, liebe Selma, ich gratuliere euch zu den vergangenen 5 grandiosen Podcast-Jahren. Ihr habt es geschafft, selbst mich erklärte Podcast-Nichtliebhaberin zu bekehren und euer Podcast ist der einzige, den ich immer sehr gerne höre und auf den ich mich immer freue. Und wo ich auch bin, habe ich schon viel gelernt und hat er mich in verschiedenen Lebenslagen begleitet und mir mit Rat und Tat und vor allem mit vielen guten Tipps zu feministischer Lektüre, feministischen Filmen und sonstigen feministischen Hacks zur Seite gestanden. Alles Gute euch.
Oh, danke.
Schön.
Hallo, hier ist Liane Wörner. Ich war als wissenschaftliche Koordinatorin der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin 2023, 2024 und als eine der Verfasserinnen des Gesetzentwurfs der Zivilgesellschaft mit den anderen beiden Mitinitiatorinnen dieses Gesetzentwurfs Ende 2024 in einer Folge von Justitias Töchter zusammen mit Friederik Wabler und Maria Wersig zu Gast. Justitias Töchter hat mich völlig überrascht. Intensive Diskussionen, vertieftes Wissen, gezielte Nachfragen, ohne dass das wirklich vorher detailliert abgesprochen und geplant war, alles gut erklärt und immer dennoch auf den Punkt gebracht. Also auf jeden Fall weiter so. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und dabei noch 3 Personen in einen Chatraum an insgesamt 5 verschiedenen Orten zu kriegen, das war wirklich eine Herausforderung, super gemeistert.
Ich liebe es, wie Liane Börner im Prinzip sagt, es war mega unvorbereitet, aber dann waren überraschend strukturierte Fragen dabei.
Nein, das habe ich gar nicht gehört, Dana. Ich fand es ganz lieb und ich sehe uns da absolut. Wir erkennen uns da in dem Feedback total wieder. Ich finde es super. Aber da sieht man es auch wieder so, man hätte halt Anfang unseres Podcasts hätten wir halt versucht, irgendwo einen Raum klar zu machen und die alle aus allen Himmelsrichtungen Deutschland ranzukarren und noch schnell einen PCR-Test vorher reinzuschieben.
Ja. Ja. 95 Euro.
Aber heute ein Chatroom und es klappt.
Mein Name ist Elisabeth Holzleitner. Ich bin Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies an der Universität Wien, an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Seit Mai 2025 bin ich Ehrendoktorin der Universität Zürich. Am Podcast Justitias Töchter mag ich besonders gern, mit welcher Klugheit und Ernsthaftigkeit Dana und Selma sich gemeinsam mit ihren wunderbaren Gästinnen den schwierigen Herausforderungen widmen, mit denen wir es als feministische Juristinnen zu tun haben. Und diese Herausforderungen werden ja leider nicht weniger. Eher ist das Gegenteil der Fall. Was ich auch deshalb besonders an euch schätze, an der Art und Weise, wie ihr die Gespräche führt. Und das konnte ich ja in meinem eigenen Gespräch mit euch wunderbar sehen, dass ich in allerbester Erinnerung habe. Ihr beide habt den Humor nicht verloren. Ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, dass wir als feministische Juristinnen den Humor nicht verlieren, dass wir gemeinsam lachen können, dass wir bisweilen auch die patriarchalen Quälgeister auslachen können. Denn dieses gemeinsame Lachen, das gibt uns auch Energie für die wichtigen Aufgaben, denen wir uns widmen. Danke dafür, dass ihr so ein wunderbarer Teil davon seid.
Ja, das ist auch ein sehr schönes Lob und auch irgendwie finde ich was Gutes zum Weiter mitnehmen.
Ja, total. Aber ich muss sagen, wir lernen von den Besten. Die gute Laune hat auf jeden Fall Elisabeth Holzleitner nochmal uns noch ein gutes Paket davon mitgegeben.
Hallöchen an alle Töchter Justitias. Mein Name ist Verena Heisch und ich bin eine der beiden Vizepräsidentinnen des Deutschen Juristinnenbundes. Und bekennender Fan von Justitias Töchter. Ihr macht das so großartig. Diesen Podcast muss es geben. Ohne ihn hätte die Welt nicht existieren können. Apropos. Ein sehr emotionales Highlight stammt aus der Folge Die feministische Stadt der Zukunft aus dem März 2025. Da bin ich nämlich gerade durch Hamburg geradelt, als ich das gehört habe. Und links und rechts wurde ich von den Herren der Schöpfung mit meinem Rat bedrängt. Und dann erzählt ihr mir die Utopie einer feministischen Stadt ohne Männer. Das war emotional richtig gut in dem Moment. Und ich habe natürlich auch ein feministisches Fundstück zur Gratulation und das ist das folgende. Ihr kennt es natürlich, es ist das Intro. Das musikalische Intro, mein feministisches Fundstück, ist von Inga Schuchmann, der großartigen Inga Schuchmann. Vielen Dank dafür und auch dir herzlichen Glückwunsch.
Ja, total zu Recht.
Absolut. Es ist einfach ein Banger.
Ja.
Ich liebe es auch immer noch. Ich höre auch wirklich gern dieses Intro.
Ja, es ist einfach schon wieder einfach Magie, was sie da gemacht hat.
Ja.
Es ist Magie und es gibt auch noch eine andere Bezeichnung dafür und die kommt jetzt.
Mhm.
Hallo, mein Name ist Susanne Bär und ich bin schon gefühlt ewig Mitglied im Deutschen Juristinnenbund, war auch schon mal zu Gast in einem ganz aufregenden Podcast. Am besten gefällt mir eigentlich, dass er mit so einer Art Country-Walkürenritt beginnt. Da werde ich immer so ganz gespannt und aufgeregt. Jedenfalls aber vor allen Dingen will ich euch beiden ganz, ganz herzlich gratulieren zu einem wunderbaren, wunderbaren Projekt. Immer wieder gern gehört, immer wieder wunderbar moderiert, immer wieder spannende Gäste, immer wieder spannende Themen. Macht auf jeden Fall weiter mit den Fundstücken, die liebe ich besonders, auch unaufgeräumte Zimmer oder ähnliches. Also herzlichen Glückwunsch und eine gute Zukunft. Bis dann. Tschüss.
Oh, der Country-Walküren-Riff ist der Knaller.
So, jetzt kommt noch der letzte Teil der Überraschung.
Liebe Dana und liebe Selma, die Geschäftsstelle des Deutschen Juristinnenbundes gratuliert euch ganz herzlich.
Und zwar zur inzwischen schon 50. Folge von Justitias Töchter. 5 Jahre feministischer DJB-Podcast. Wow!
Eure klugen Fragen, starken Themen und großartige Gästinnen sind seit Mai 2020 jede Folge ein Highlight.
Ihr bringt feministische Rechtsfragen mit Leidenschaft, Haltung und Witz ins Ohr. Und das lieben wir.
Danke für 5 Jahre geballte DJB-Power in Podcast-Form und für alles, was ihr für Gleichstellung leistet.
Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit unserem feministischen Lieblingspodcast. Auf die nächsten 50 Folgen.
Herzlichen Glückwunsch, Dana und Selma.
Oh, mega süß. Oh,
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.